Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und mit dabei ist Jonas. Moin.
Ja, moin, moin. Wir haben heute Spieltagsfolge Nummer 1.
Endlich ging es los.
Sportlich haben wir ein bisschen was auf dem Zettel.
Genau, und ich glaube, zuallererst wollen wir nochmal kurz über, ja, so ein bisschen letzte Folge reden, aber auch über Dinge, die wir von euch haben wollten von letzter Woche. Das war nämlich einerseits die Frage, die bei Spotify als Umfrage stand. Gut, das haben da natürlich nicht so viele gesehen, aber es kamen immer ein paar Antworten. Nämlich, was ihr denn gerne hättet als Preis für den, als Preis für den Sieger des Tippspiels. Und da haben wir mehrere Antworten bekommen. Eine Antwort war Dauerkarte. Das können wir nicht finanzieren. Also, das wird leider nichts. Aber die anderen beiden Dinge, die noch genannt wurden, waren Karten für ein Match deiner Wahl. Das ist eher, ich sag mal, das ist auf jeden Fall finanziell realistischer. Aber irgendwie auch von der Planung her ein bisschen schwierig, weil dann meistens die Fans leichter an Karten kommen als jetzt wir. Deswegen, dass da mehr der letzte Vorschlag am meisten Sinn macht, nämlich ein Trikot seiner Wahl.
Ja, ich glaube, damit sind auch alle fein. Und das ist auch ein schöner Anreiz für alle im Tippspiel. Ich habe nämlich gesehen, dass der ein oder andere, der zwar angemeldet ist, allerdings vergessen hat, seine Tipps einzutragen. Also macht es wöchentlich, am besten vielleicht sogar gleich an dem Tag, wo ihr diese Folge hier hört, weil dann vergesst ihr es nicht. Wir tippen ja am Ende der Folge immer unsere Ergebnisse. Und genau. Tragt euch das am besten gleich ein, dann vergesst ihr es nicht, dann gehen euch keine wertvollen Punkte flöten. Ich habe gesehen, der Sieger des ersten Spieltags ist rausgegangen mit 22 Punkten. Respekt an dieser Stelle.
Sehr stark.
Das ist
sehr,
richtig
sehr stark.
Gut. Ich habe die Hälfte, ich habe 11.
Ich glaube, ich auch bei auch 11, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe in dem Fall nur auf mich geguckt und einmal geguckt, wie viele Leute wir sind. Also wir sind insgesamt 109 bis dato. Ihr könnt natürlich auch jetzt noch einsteigen. Ihr könnt auch im Laufe der Saison einsteigen. Dann ist allerdings die Möglichkeit zu gewinnen, das Trikot zu gewinnen, deutlich schwieriger als aktuell.
9 habe ich.
Du hast 9 Punkte. Da war ich sogar besser im Spieltag 1.
Ja.
Und ja, ihr könnt jetzt auch noch einsteigen, wenn ihr den Link sucht. Einfach mal bei uns auf Instagram vorbeigucken. In den Story-Highlights findet ihr den und sonst in den jeweiligen...
In den Shownotes schreibe ich auch nochmal rein.
In den Shownotes und in den jeweiligen Posts auf Twitter und Instagram zu den Folgen an sich findet ihr den Link auch nochmal.
Genau. Es kann ein Trikot aus dieser Saison sein oder natürlich, weil es eben am Ende der Saison feststeht, auch meinetwegen gern für die nächste Saison. Aber ich sag mal, es sollte wahrscheinlich ein Drittliga-Trikot sein oder zumindest ein Trikot, was die finanziellen Grenzen jetzt nicht komplett sprengt, weil wenn es jetzt außerhalb der dritten Liga ist, würden wir uns dann doch nochmal ein Mitspracherecht einräumen.
Ja.
Also an sich hätte ich nichts dagegen, wenn man sagt, ja, okay, mein Lieblingsclub ist aber nicht in der dritten Liga, dann hätte ich da an sich nichts gegen, aber wenn es doppelt so viel kostet, dann habe ich da wohl was gegen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch verständlich. Ich sag mal so, ja. Ich denke mal, wer in diesem Tippspiel mitspielt, der ist schon Fan der dritten Liga und hat
das,
womöglich
da gehe ich von
auch,
aus, ja.
Hat womöglich auch sein Team. Also ihr müsst da euch jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen oder ihr denken, okay, euer Team steigt vielleicht auf und deswegen sagen wir nein, wenn das Team
das ist
selbstverständlich und du von oder ihr von diesem Team dann ein Trikot haben wollt, selbstverständlich kriegt ihr das dann.
Ja.
Eine Sache.
Im Zuge dessen haben wir nämlich, wenn ihr uns finanziell irgendwie unterstützen wollt, unten einen PayPal-Link eingerichtet. Den hatten wir sonst noch nie. Wir haben nämlich keine Host-Kosten oder so und Hosting-Kosten sind umsonst. Deswegen haben wir auch nie gedacht, okay, wir hätten jetzt gerne finanzielle Unterstützung. Aber wenn ihr uns ein paar ja, Euro schicken wollt, die fließen dann auf jeden Fall in die Finanzierung dieses Trikots, kann ich euch sagen. Und ja, sollte dabei unerwarteterweise noch mehr rausspringen, dann bekommen wir ein kleines, ganz kleines Taschengeld für diesen Podcast, wovon ich aber erstmal nicht ausgehe. Es ist erstmal für eine Teilfinanzierung dieses Trikots. Ja, wäre nett, so eine Unterstützung dazulassen, aber soll jeder für sich entscheiden, ist kein Muss, aber ihr könnt es ab jetzt tun, wenn ihr das machen möchtet. Unten ist der PayPal-Link. Ja. Und jetzt schon mal im Voraus danke an jeden, der uns da unterstützt und natürlich auch danke an jeden, der zuhört. Wir haben im Zuge dessen, wir haben ja, Zuschauer, Streaming-Zahlen von sind so hoch, die hatten wir noch nie. Also die letzten beiden Folgen waren die meistgestreamten, die wir in dem ganzen Jahr hatten, seitdem es uns gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool und darüber freuen wir uns sehr.
Auch die Followerzahlen auf Instagram sind hochgegangen. Also vielen, vielen Dank für alle, die uns hier supporten. Das ist der beste Support, den ihr uns leisten könnt. Und nochmal zu dem Thema PayPal. Wie Marco schon sagte, ihr müsst es nicht. Das ist eine reine freiwillige Leistung. Wenn ihr es machen wollt, da freuen wir uns sehr drüber. Dann geht das natürlich 100% in das Trikot. Aber macht es bitte, wenn ihr das machen solltet und in Erwägung zieht, nur dann, wenn ihr auch wirklich ein paar Euros übrig habt. Nicht auf die Idee kommen, was spenden und euch selber dann irgendwie in Bredouillen bringen oder sowas. Das wollen wir nicht, einfach nur als Kleinigkeit. Wenn ihr was wollt, könnt, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Es ist aber absolut kein Muss. Den Podcast könnt ihr weiterhin absolut kostenlos hören und uns auch natürlich weiterhin absolut kostenlos unterstützen. Und das Tippspiel könnt ihr natürlich auch absolut kostenlos mitspielen.
Und das Trikot gibt es auch, wenn wir keinen Cent bekommen.
Absolut richtig. Also das gibt es so oder so.
Ja. Als zweites hatte ich ja einen Link zu einem Google Forms-Dokument in die Shownotes gepackt und ein paar hatten da mitgemacht und nicht nur ein paar, sondern ganze 34 Leute. Und da würde ich mal kurz durchgehen. Jonas hat noch keine Ahnung, denn er hat nicht mitgemacht. Ich habe meine Sachen da eingetragen. Das heißt, ihr müsstet, wenn ihr meine da, dann müsst ihr meine so ein bisschen rausrechnen, aber das fiel mir jetzt ein bisschen zu schwer. Deswegen habe ich das einfach mit eingerechnet. Egal. Folgende Ergebnisse haben wir. Ich hatte die Frage gestellt, wer belegt Plätze 1 bis 3? Einfach um auch so ein bisschen nicht Aufstieg zu sagen, damit man auch zweite Mannschaften nehmen kann. Oder auch, damit man eben keine Reihenfolge hat und mit Relegation, Aufstieg und so, habe ich aber gefragt, wer belegt Plätze 1 bis 3? Und mit den meisten Stimmen, mit 30 Stimmen, Dynamo Dresden als auf Platz 1 von euch gesehen. Mit 22 Stimmen Sandhausen als nächstes und mit 19 Stimmen Saarbrücken. Und dann kommt erstmal eine sehr große Lücke, denn dann sind wir bei Bielefeld bei 9, Ingolstadt bei 5 und Regensburg bei 4 und danach werden es kleine Beträge, 60 noch mit 3, Münster mit 2 und ein paar einzelne Einer. Aber schon interessant, gerade Saarbrücken, das haben wir ja, das ist ja das, was ich, glaube ich, am meisten abhebt von unseren beiden Schätzungen. Wir haben Saarbrücken nicht ganz so hoch, obwohl ich habe es sogar ein bisschen bereut, als ich es so tief getippt hatte. Ja, aber Dresden und Sandhausen sind wir uns auf jeden Fall, seid ihr euch mit uns einig, dass die weit oben landen? Mal gucken, ob das so wird. Dann, wer steigt ab? War die Frage. 4 Antwortmöglichkeiten waren da möglich, also es war mehr möglich, aber 4 sollten gegeben werden. Haching mit 25 als Meiste genannt, als Zweitmeiste war Lübeck mit 22, dann Ulm mit 18, drei Aufsteiger und als Viertes kein Aufsteiger, Dortmund 2 mit 16, dann kam Verl mit 13, Halle mit 11, Essen mit 9 und Münster mit 5 und dann eben noch vereinzelte 2er und 1er, die ich jetzt hier nicht alle vorlesen würde, weil wir sonst heute nie fertig werden. Dann war die nächste Frage, welches Team überrascht am meisten? Und ja, am meisten genannt wurden auch, glaube ich, die Teams, die wir beide genannt haben, nämlich mit 29% Münster, dann, also mit 10 Nennungen Münster, mit 6 Nennungen dann noch Ulm als Zweitmeiste und dann mit 3 Nennungen noch Aue und Ingolstadt und mit 2 Nennungen noch Haching, Halle, Duisburg und so weiter. Also vereinzelt sind sich sehr viele einig, dass Münster und auch Ulm wohl überraschen könnten. So, welches Team enttäuscht am meisten? Da hatten wir ein Team, was hier alle überragt hat mit 13 Nennungen. Und das ist auch das, was zumindest ich genannt hatte. Hattest du das auch genannt? Welches hast du genannt, Jonas?
Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss da mal eben ganz kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Habe ich gerade tatsächlich gar nicht im Kopf.
Also ich hatte da auf jeden Fall Arminia Bielefeld genannt und auch die nennt ihr am meisten mit 13 Nennungen. Auf Platz 2 mit 5 Nennungen kommt dann noch ein Waldhof Mannheim. Dann 4 Nennungen, 60 München und Regensburg. Und mit 3 Nennungen noch Dynamo und dann noch vereinzelte einer.
Ich glaube, ich hatte Ingolstadt. Ich bin mir
gerade nicht
mehr sicher.
Wurde, glaube ich, tatsächlich nur einmal genannt. Ich glaube, nach der letzten Saison ist es halt dann nicht mehr so enttäuschend, verstehst du? Den meisten.
Was hatte ich denn noch? Ich hatte ursprünglich Aue, glaube ich.
Okay.
Aber da meintest du, dann ist nicht enttäuschend genug, würdest du nicht zählen lassen. Und dann hatte ich wen anders, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Und ich finde jetzt auch hier vor Schreck meinen schlauen Zettel nicht, der natürlich gerade jetzt nicht zur Hand ist. Da ist er ja. Ich hatte als enttäuschendes Team den SC Freiburg.
Ah ja, Freiburg wurde, glaube ich, gar nicht genannt.
Stimmt, ich hatte Freiburg genannt, weil ich ja nicht glaube, dass die nochmal so einen Run wie letztes Jahr hinlegen.
Genau, dann hatte ich nach Spielern gefragt und jetzt kommt eine kurze Liste, die ich einmal ganz kurz durchgehe. Und zwar Überraschungen, Spieler, da wurden genannt Vrenetzi von 60, Badmas von Münster, das war ich, Halimi von Halle, Bär von Aue, Sivea 3-mal genannt bei Saarbrücken, Kireva 2-mal genannt bei Münster, Zainulahu 1-mal, 60, Fabian Klos, Bielefeld, Ganaus, Regensburg, Grodowski, Münster, Kurt 2-mal bei 60, Lackmacher 60, Scheffler 2-mal, Dynamo, Meißner, Dynamo, Hopsch, Haching, Hennings 2-mal, Sandhausen, Seitz, Aue, Schikora, Aue, Testroth, Ingolstadt, Young, Essen und Zimmerschied, Dresden. Also eine breite Palette an Überraschungsmöglichkeiten.
Ja, aber mit so zwei, drei Spielern gehe ich nicht mit als Überraschung.
Zum Beispiel?
Also wenn Fabian Klos bombt diese Saison, ist das für mich keine Überraschung. Das ist erwartbar. Genauso wie Tom Zimmerschied.
Okay.
Ich finde nicht, dass das überraschend ist, wenn die krasse Scorer-Werte haben.
Naja, Zimmerschied also kann schon noch überraschen. Also,
der hat eine starke Halle-Saison letztes Jahr gespielt.
Ja, aber der kann halt noch eine stärkere Dresden-Saison spielen.
Ja, aber in einem deutlich stärkeren Team.
Ja, aber...
Wäre der in Halle und hätte nochmal solche Zahlen aufgelegt oder bessere, dann ja, aber so...
Ich finde, er kann überraschen.
Finde ich, wäre das für mich nicht überraschend, wenn der viel scored.
Aber viele finden sich tatsächlich auch bei den Enttäuschungen wieder, die jetzt kommen, nämlich als erstes Bär von Aue.
Nachvollziehbar.
Deichmann, was denn? Ja, nachvollziehbar. Deichmann 2-mal bei Ingolstadt. Diawosi von Regensburg. Diekmeier, Sandhausen. Huth, Regensburg. Klos 3-mal, Bielefeld. Hennings 3-mal, Sandhausen. Martinovic, lustigerweise, obwohl der bei den Elversberg ist. Müller. Da wurde nicht genannt, welcher Müller, also ob jetzt der bei Halle oder der von Duisburg.
Ich denke mal, dass der von Duisburg gemeint ist.
Kann sein,
Sven Müller hat letzte Saison bei Dresden nicht gespielt.
Nee, aber der spielt ja bei Halle.
Ja, ich weiß, der ist jetzt ja zu Halle gewechselt.
Ja, ja.
Ich glaube aber nicht, dass der gemeint ist. Also ich gehe mal von Vincent Müller aus.
Gehe ich auch von aus. Dann haben wir Bujelab, Bielefeld, Niklas Sommer, der aktuell vereinslos ist, Köpke, Duisburg, Meißner, Dynamo, Stefaniak, Aue, Zimmerschied, Dynamo, Vlachodimos, Dynamo, Winsheimer, Bielefeld, Yildirim, Bielefeld.
Ja, das sind definitiv alles Kandidaten.
Ja.
Das sind welche, die hoch fliegen und tief fallen können.
Ich bin am Ende der Saison nochmal gespannt.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Community. Keiner nennt Paco Testroth, den ich ja genannt habe.
Ja, Testroth, hast du recht.
Hast du gerade nicht vorgelesen.
Stimmt, ja. Testroth war nur bei den Überraschungen dabei.
Ja, wieder enttäuscht.
Ich bin übrigens gespannt, nach der Saison wollen wir da auf jeden Fall nochmal drauf gucken auf diese Liste und dann mal gucken, wer da so richtig lag und wer falsch lag. Wir haben noch den Torschützenkönig-Tipp. Da gehe ich mal ganz schnell wieder drüber. Da haben wir Behrens von Lübeck. Wir haben 2-mal Bär von Aue. Wir haben Daferner, der bei Nürnberg spielt. wurde wahrscheinlich ein bisschen gegambelt, keine Ahnung. Vielleicht wechselt er ja noch, wer weiß. Otto, Sandhausen, Klos zweimal Bielefeld, Ganaus, Regensburg, Grodowski zweimal bei Münster, Hennings, Sandhausen, Kutschke zweimal Dynamo, Lagmacher 60, Scheffler Dynamo, Meißner viermal Dynamo, Schmidt dreimal Saarbrücken, Hopsch und Histroth.
Keine also quasi Hennings.
Doch, einmal.
Ach doch, dann habe ich ihn überhört. Ja, aber den Hanno Behrens-Take finde ich sehr interessant.
Naja, sorry, aber Lübeck aber stellt nicht den Torschützenkönig.
Nein, da werden sie
kann, da kann, da kann, kannst du am Kopf stellen.
Also sollten sie den stellen, dann ist irgendwas in der Liga falsch.
Also Elversberg hat ja überrascht letzte Saison. Selbst die hatten nicht mal einen Torschützenkönig, sondern den hatte Dresden.
Ja, den hatte Dresden mit Ahmed Arslan. Ah. Aber Elversberg hat aber auch, da hat irgendwie jeder Tore geschossen.
Genau, da war die ganze Mannschaft stark. Muss aber auch, wenn du Aufsteiger bist.
Ja, ja, klar.
Dann haben wir noch die meisten Assists. Da haben wir die Nennung Yildirim, Bielefeld. Halimi, Halle. Cueto, Dynamo. El Zain, Sandhausen. Klos, Bielefeld. Guthau, 60. Günther Schmidt, Saarbrücken. Kerevar, Münster. Lorenz, Münster. Neudecker, viermal, Saarbrücken. Hauptmann, Dynamo, Siaric, zweimal Aue, Will, Dynamo, Pepic, Aue, Frenetzi, 60, Young, Essen, Zainulahu, 60 und zweimal Zimmerschied, Dynamo.
Jo, Zimmerschied hatte ich doch auch.
Schon ein paar, die genannt wurden bei Überraschung, auf jeden Fall. Ein paar Spieler, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, aber interessant. Meiste zu Null. Da haben wir nicht ganz so viele Nennungen, weil es meine auch nur ein paar Torhüter dahin Frage kommen, ein paar Teams. Mendel nämlich viermal, Aue, Klassiker. Trejaccia sechsmal, Dresden.
Der würde davon der würde aber nicht, weil er so gut ist, profitieren, sondern meiner Meinung nach von einer starken Defensive vor ihm.
Ja, ja, das ist glaube ich auch
die Gedanke. Ich finde Trejaccia ist nicht so der sicherste Torhüter.
Das mag sein, also das wurde auch häufig einfach Dynamo geschrieben statt Trejaccia.
Ja, ja.
Das spricht dann dafür. Dortmund 2 wurde einmal genannt. Frage ist, spielt er dann auf Dauer Lotka? Ich habe jetzt mal Lotka hingeschrieben.
Ich behaupte schon. Ich glaube, der ist Nummer 3 bei der ersten Mannschaft.
Paterok 6-mal, wo wir übrigens völlig falsch lagen, dass Schreiber spielt. Der spielt nicht. Paterok spielt. Hm. Er hat sich durchgesetzt. Hat ja, auch
Tim hat sich gegen Tim durchgesetzt.
Ja. 6-mal wurde der genannt. Freiburg 2, Uphoff, habe ich dann Fragezeichen geschrieben.
Nee, das Uphoff, war Thomas Stamm hatte gesagt, Uphoff ist jetzt nur für dieses eine Spiel.
Ja, deswegen habe ich da auch nur Uphoff jetzt in Klammern geschrieben. War auch meine Nennung, Freiburg 2.
Aber sie fangen auch schon wieder an, ne? Spieler aus der ersten Mannschaft einzusetzen.
Ja, ja.
Könnte ich mich am ersten Spieltag schon wieder drüber aufregen.
Aber das sparen wir uns noch auf. Ja. Hiller zweimal, 60. Gebhardt, Regensburg, Sandhausen, also Rehn zweimal und Schulze-Niehus, Münster einmal. Ja, und dann haben wir noch die Frage, welcher Trainer fliegt als erstes? Da darfst du dreimal raten, welcher Trainer da am meisten genannt wurde.
Dabrowski.
Korrekt, wie oft?
Boah. 11-mal.
Okay, nicht so viel, 7-mal. Ich hätte nicht fragen sollen, das hat die Erwartung ein bisschen hochgeschraubt.
Ja, ich hatte überlegt, 9, also 9 wäre mein erster Tipp gewesen, aber dann habe ich, naja, ich gehe mal doch einen Tick mehr, aber es ist ja sogar noch einen Tick weniger als 9.
7 Nennungen Dabrowski, 2 Nennungen
eine
Ende.
Eine davon von dir, ne?
Ja, eine von mir, zugegeben, ja. 2 Nennungen Ende bei Ferl, 3-mal Anfang Dynamo, 2-mal Jakobacci, 60, 3-mal Enox Regensburg, 1-mal Kniat, 2-mal Kölner Ingolstadt, einmal Rehm, zweimal Dotschev, einmal Schuster. Ich weiß nicht, ob Lautern noch zwangsabsteigt mitten in der Saison in dritte Liga. Aber wenn, dann fliegt auch Schuster, sage ich. Ja, also Schuster wird genannt. Unterberger bei Haching und Ziegner beim MSV. Ja.
Ganz ehrlich, bis auf den Anfang-Take finde ich alle durchaus möglich.
Ja, Kniat halte ich auch für unmöglich. Die haben
ja, die haben eine hohe Ablöse bezahlt und ich glaube, dass sie jetzt auch Ruhe reinkriegen wollen. Aber wenn du mich fragst, eher Kniat als Anfang.
Kniat wird nur dann entlassen, wenn Bielefeld gegen Abstieg spielt, sonst nicht.
Ja, das sehe ich nicht. Dafür waren die auch gegen Dynamo insgesamt schon doch zu stark.
Ja.
Die waren ja gut. Insgesamt, also solide.
Ja, apropos, ich glaube, wir können in den Spieltag reinstarten, oder? Würde ich sagen.
Ja, können wir gerne machen. Ich würde das hier mal spannend. Und kleine Sache noch hier am Rande. Es sind diese Saison auch der Plan, dass wir zu jeder Folge Timecodes haben. Also es gibt einfach die Parts, die euch vielleicht nicht interessieren.
Genau. Aber ihr könnt natürlich auch gerne alles hören. Das wäre, also würden wir uns auch drüber freuen. So nicht.
Selbstverständlich. Ja, was habe ich sehen können? Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe Teile der zweiten Hälfte von Dynamo gegen Bielefeld gesehen.
Das trifft sich gut, weil da habe ich nämlich, ich hoffe, du hast genau die Teile gesehen, die ich nicht gesehen habe.
Ja, bei 70. circa.
Ja, ich habe ungefähr bis zur 70. geguckt.
Ulm-Saarbrücken habe ich Teile gesehen.
Ja.
Halle-Essen habe ich nicht gesehen. Wen habe ich noch gesehen? Freiburg-Duisburg habe ich viel von gesehen.
Das ist gut, das habe ich nämlich nicht gesehen.
Und ein klein bisschen von Aue-Ingolstadt.
Okay, ja, dass du Samstagspiel nicht gesehen hast, das weiß ich ja, weil du beim BSV warst.
Richtig. Wird übrigens in dieser Saison, das kurz noch für alle, häufiger vorkommen, dass ich nicht so viel live sehe, sondern mich eher primär auf Highlights beziehe, einfach aus dem Grund, dass ich als Physiotherapeut beim Bremer SV unterwegs bin und da halt Arbeit zu verrichten habe.
Ja, und die spielen halt meistens sonntags, ne?
Ja, überwiegend.
Ja.
Aber auch da sind Spiele, die ich dann nicht sehe.
Ja, ja, aber nicht so viele wie samstags.
Nö, eins verpasse ich auf jeden Fall sonntags. Und ja, man muss halt gucken, wann die Auswärtsspiele sind. Ne? Die sind halt überwiegend samstags. Die Heimspiele sind zumindest alle sonntags oder überwiegend sonntags. Ich sag mal so, kommende Woche sehe ich mehr als wahrscheinlich du. Du wirst wahrscheinlich in Meppen sein.
Ich bin im Stadion, ja. Du bist ja lustigerweise nicht im Stadion. Ich
kann diesen Samstag leider nicht, was mich sehr ärgert. Das ist, glaube ich, klar, aber ist, wie es ist. Dementsprechend werde ich verhältnismäßig relativ viel von der dritten Liga wahrscheinlich gucken können und sehen. Auch wenn ich parallel natürlich das Spiel meines Bremer SV gegen deinen SV Meppen gucken werde.
Genau, wir starten aber am Freitag bei Halle gegen Essen. Ich habe es gesehen, komplett. Hab so ein bisschen nebenbei noch mit Philipp geschrieben. Und Essen, also wir können erstmal den kurzen Spielverlauf einmal durchgehen. Direkt am Anfang macht Eisfeld einen Fehler, den Halle direkt nutzen kann. Baumann schiebt 1:1-0. Dann hat Müller noch eine gute Parade nach einem Schuss von Müsel. Berko kann sich einmal durchsetzen, aber kann den Ball dann nicht verwerten. Dann haut Eisfeld noch einen Freistoß ganz knapp vorbei. Baumgart nach einer Ecke ist völlig frei zum Köpfen, macht das 2:0. Dann hat Essen wieder eine Chance, Müsel, der den Ball knapp vorbeihaut. Und Young kann eine Flanke von Obus zum 2:1 verwerten. Und dann ist die Frage, Dumbuya, ist das ein Elfmeter oder ist das keiner?
Für mich keiner.
Hast du die Szene vor Augen?
Ja, habe ich. Nein, ist keiner.
Sag auch nicht. Und dann schiebt Bastians kurz vor Schluss noch einen Ball vorbei. Essen mal wieder viele Chancen gehabt, wenig genutzt. Hat mich tatsächlich so ein bisschen an das Spiel gegen Halle am Ende der letzten Saison erinnert, das sehr ähnlich war. Ich glaube, es ging dann 2-0 Halle aus. Es war wirklich sehr ähnlich. Also Essen, klar, also hier war es nicht klar überlegen, würde ich sagen. Also Halle hatte schon seine Chancen, aber doch, also große Ähnlichkeiten.
Ja, schon. Aber halt, ich finde Halle insgesamt trotzdem deutlich verbessert. Also so ein bisschen das, was sich letzte Saison schon unter Ristic angebahnt hatte, zeigt sich jetzt. Also Pressing, Verhalten ist gut. Baumann ist direkt da. Vielleicht habe ich mich da auch geirrt, dass der nicht so zündet wie in Zwickau.
Ja.
Und Essen macht mir Sorgen.
Ja,
es ist so ein bisschen das verschleppt. Also sicherlich, die waren nicht schlecht. Aber es ist trotzdem so ein bisschen das verschleppt, was in der letzten Saison schon war.
Ich fand eigentlich, Essen hat mir eigentlich wohl gefallen. Also es war wohl okay, was sie gespielt haben. Das Ergebnis hat halt nicht ganz gepasst, ne? Also es war dann doch ein recht glücklicher Sieg für Halle. Und
ich habe insgesamt nur Highlights, ne? Also du hast da mehr gesehen als ich. In den Highlights sah es für mich schon eher nach ausgeglichen aus.
Mhm.
Weshalb ich ja, schon so ein bisschen finde, dass bei Essen irgendwie so ein bisschen was noch fehlt. Ich finde, dass so eine Präsenz, so eine Stürmerpräsenz wie Engelmann da irgendwie mir gefehlt hat. Mir persönlich einfach. So eine Kante.
Ja, das mag sein. Also Philipp hatte mir noch geschrieben, dass das jetzt auch egal ist, dass das Spiel gegen Aue zählt. Und ganz ehrlich, ich bin da auch sehr drauf gespannt, weil ich glaube, Aue ist dann wirklich ein Gegner, den du, also auf exakt deinem Niveau meiner Meinung nach aktuell. Und Aue kannst du schlagen als Essen, gerade zu Hause.
Ja.
Durchaus.
Musst du auch, sonst siehst
ja,
du schon mal
sonst
für die Saison
schon ungemütlich
auch,
von Anfang an, ja.
Ja. Sonst siehst du, sonst hast du den, ja, total Negativstart. Also einen komplett verkorksten Saisonstart. Dein Trainer, der sowieso ein bisschen angeknackst in die Saison geht, das war ja zum Ende der vergangenen Saison schon Diskussionen um ihn, ist, glaube ich, auch bei der Fanszene nicht so beliebt.
Nee.
Zumindest das, was ich da so von Philipp mitkriege. Ich bin von Anfang an kein Fan von ihm gewesen, das gehört ja auch zur Wahrheit.
Nope.
Du, glaube ich, auch nicht wirklich.
Nein.
Und ja, du musst halt jetzt auch gegen Aue liefern. Und ich finde, das ist schon so der erste Zugzwang jetzt. So, wenn es gegen Aue, wenn du gegen Aue schlecht aussiehst und verlierst, dann hast du ein ganz großes Problem.
Da kommen wir noch zu, ganz am Ende. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du gegen Aue schlecht aussiehst oder ob du gegen Aue verlierst. Weil
ja,
da
natürlich.
Kommen wir noch zu. Ja, jetzt.
Das ist klar.
Ja, wollen wir schon weitergehen? Also generell finde ich bei diesem Spieltag, was wenn mir der Spieltag 1 gezeigt hat, dass es kein Team gab, wo ich dachte, mein Gott, sind die schlecht.
Nö. Also in den Highlights auch insgesamt nicht. Gibt so ein, zwei, wo ich sage, ja, okay,
ja,
Potenzial nach
genau.
oben, Luft nach oben. Aber so richtig schlecht, wo ich sage, oh Gott, Katastrophe, und das zeichnet sich jetzt schon ab, sehe ich noch nicht. Aber wir sind auch am ersten Spieltag, ne? Das ist alles noch
ja,
nicht
aber
aussagekräftig.
Aber wenn
aber
ich mir bedenke, so, wie Essen ausgesehen, wie Essen gegen Elversberg am ersten Spieltag letzte Saison ausgesehen hat, da habe ich auch schon gedacht, eieieiei, was machen die denn?
Ja.
Und das sowas hatte ich eigentlich nicht in diesem Spiel. Ich hatte ein Team, was ein bisschen abfällt, aber wirklich, also, dass ich sage, oh mein Gott, war es jetzt nicht. Aber da kommen
ja,
wir noch zu.
Das stimmt. Gehen wir weiter.
Zum ersten Samstagspiel, nämlich direkt zum Knaller 60 gegen Mannheim. Möchtest du da was zu sagen?
Kann ich gerne machen. Das Spiel fand im Grünwalder Stadion statt. Ausverkauft meines Wissens nach, trotz ja doch eher bescheidenem Wetter. In Bremen sagt man gerne typisches Bremer Wetter. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Es ging los mit einem Tor aus der Distanz von Manni Starke, was im Endeffekt nicht für ihn gezählt wurde, sondern als Eigentor von Keeper Bartels. Bittere Kiste.
Frechheit.
Der Distanzschuss ging gegen die Latte, von da aus sprang der Ball raus, aber an den Rücken von Bartels kann da nicht viel machen. Dass das als Eigentor gewertet wird, finde ich persönlich ein bisschen schwach und nicht fair gegenüber Manni Starke, weil es war einfach ein geiles Ding von Starke und ein typisches Manni-Tor. Aber gut, ist halt auf Kosten von Bartels. Das war das 1:0. Danach ist es eine kleine Drangphase der Gäste um Trainer Rüdiger Rehm von Waldhof Mannheim, die überraschend in weiß-schwarz gespielt haben, weswegen 60 in den Auswärtstrikots im eigenen Stadion ran musste. Bentley Baxter-Bahn und Samuel Abifade haben jeweils eine Schusschance verziehen, die Dinger aber am Tor vorbei. Danach wird es nochmal...
Dass du mein BB sofort verstanden hast.
Ja, ich kenne dich doch mittlerweile auch schon ein paar Tage. Danach wird es nochmal knapp und gefährlich im 60er-Strafraum nach Ecke für den Waldhof. In der Folge Waldhof weiterhin etwas mehr am Drücker mit etwas mehr Spielanteilen. Lockel zieht mal aus der Distanz ab. Marco Hiller, die Nummer 1 von 60, unumstritten, ist allerdings auf seinem Posten und pariert den Ball. Dann ist es der Gegenstoß, der Konter, der 60er Albion Vrenici schickt Julian Guttau, der den rüberlegt auf Finn Lakenmacher. Der nimmt den noch an, schiebt den dann über die Linie. Wenn er da noch eine Sekunde länger wartet, behaupte ich, mal ist er nicht drin. So war er drinne. Gutes Ding. Kleine Anekdote noch am Rand. Papa von ihm und sein Opa waren DDR- und BRD-Nationalspieler im Handball. Interessanter Side-Fact. Söhnchen
okay.
hat die bindet die Fußballschuhe.
Lakenmacher?
Genau. Sohn Lakenmacher. Die Lakenmacher.
Ja. Guter übrigens mit einem richtig geilen Vorzeigesalto. Unfreiwillig.
Richtig. Das auch.
Richtig um so da umgehauen, dass er einmal komplett rumgeflippt ist. Also
genau.
Wäre wahrscheinlich auch ein Elfmeter gewesen, wenn der bei Lakenmacher nicht angekommen wäre.
Denke ich auch, aber die Diskussion müssen wir nicht führen. Der Ball kam bei Lakenmacher an, der war dann drin. Danach ist es Jasper Ferlat, der per Ecke die Chance auf 3:0 hat, den Ball allerdings am Tor vorbeiköpft. Und Sohm kurz vor Spielende zieht nochmal ab. Der Ball fliegt allerdings knapp am Kasten vorbei. Waldhof meiner Meinung nach mit einiges an Pech in diesem Spiel.
Ja.
60 mit dem Bartels-Ding Glück, allerdings auch verdientes Glück, weil der Schuss von Starke war stark. Lakenmacher war auf dem Posten, 60 abgeklärt und mit einem 2-0-Sieg gut in die Saison gestartet. Wichtig für Jakubacci.
Glaube ich auch, es ist ein Sieg, den du mitnimmst. Es ist für mich auch ein sehr ausgeglichenes Spiel gewesen. Man war nicht so schwach, wie sie aussahen. Also wie es jetzt im Ergebnis aussieht. Aber 60 braucht das jetzt. Also 60 wird da auf jeden Fall in den nächsten Spielen mit breiter Brust reingehen. Das so könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und aber man sollte jetzt beide Teams nicht überbewerten, würde ich sagen. Also beide müssen da, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, dass da ja, das noch besser wird. Denn ich habe nur eine Mannschaft in diesem Spieltag gesehen, die mich vollends überzeugt hat, und das waren nicht die beiden. Also, nee. Die waren gut, aber mehr auch nicht.
Ja, beide finde ich noch in der Findungsphase. Beide ja mit einem Umbruch, viele wichtige Spieler auf beiden Seiten weg. Das muss ich noch finden. Waldhof in diesem Fall einfach mit Pech in dieser Partie. Mhm. Für mich so ein typisches 1-1-2-2-Spiel, wenn Waldhof da einfach ein bisschen mehr Glück in den entscheidenden Szenen hätte.
Ja, so ist es.
Dann würde ich sagen, erzähl uns mal bitte was über ein Team, mit dem ich ja bekanntlich relativ gut sympathisiere, nämlich dem VfB Lübeck gegen den SV Sandhausen. Mit beiden Teams sympathisiere ich übrigens.
Ja, das Problem ist, das Spiel wurde nicht allzu oft in der Konferenz gezeigt. Ich habe ja Konferenz geguckt. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wurde am wenigsten gezeigt, aber das kann ich nicht beweisen. Es ging los mit der ersten Chance für Lübeck von einem Schuss von Hauptmann. Dann gab es eben noch eine Chance durch Otto auf der anderen Seite, der sich gut durchsetzt, aber vorbeihaut. Dann gab es Szene, wo Rehn sehr unsicher ist, den Ball nicht festhalten kann. Der Ball landet im Tor, aber wurde abgepfiffen. Ja, faul. Also es war schon ein kleiner Schubser, den kann man schon durchaus abpfeifen.
Fand ich richtig, das zurückzupfeifen.
Ja. Dann Sandhausen eher nur mit so kleinen Sachen aus der Distanz, kam nicht wirklich vors Tor. Gözüşirin, ich weiß keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Gözüşirin.
Dann nochmal mit einer richtig dicken Chance, den Rehn sehr gut halten kann. Und kurzer Schluss dann nochmal El-Zain ins lange Eck, wo Klebin sich dann auch nochmal auszeichnen kann. Insgesamt ein Spiel, wo eher wenig passiert ist im Vergleich zu anderen Spielen. Also es war auch kein schlechtes 0-0, aber 0-0, womit Lübeck sicherlich sehr, sehr gut leben kann. Die auf jeden Fall das mitnehmen, man hat es auch gemerkt, sie standen sehr defensiv. Sandhausen hatte Probleme vorne überhaupt wen zu finden. Also Sandhausen muss gerade im Sturm da wirklich nochmal gucken, wie sie da zurechtkommen. Weil defensiv habe ich mir bei Sandhausen eigentlich nicht so viele Sorgen gemacht in dem Spiel. Aber nach vorne ging wirklich nicht viel.
Findungsphase. Auch da Findungsphase. Lübeck finde ich persönlich das etwas eingespieltere Team. Aber man hat schon gesehen von den Anlagen an sich, wer Aufsteiger ist und wer Absteiger ist.
Fand ich auch, ja. Bei Lübeck muss man jetzt schauen, wenn da Teams kommen, wo Lübeck dann auch mal selber, ich sag mal, sich Chancen ausrechnet. Man hatte irgendwie, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so wie Lübeck gespielt hatte, die sind von Anfang an auf 0-0 gegangen oder auf dem Unentschieden. Und ist auch völlig okay, wenn du gegen Absteiger spielst, ne? Also als erstes Ding, aber wenn Lübeck jetzt gegen Teams spielt, die so ein bisschen mehr ihr Niveau sind.
Halle, Verl,
Dortmund oder was heißt 2. Ihr Niveau, aber zumindest, wo sie glauben, dass es ihr Niveau wäre. Darum geht's ja.
Ja, Aue, Duisburg, Dortmund 2, Halle, Haching.
Ja. Ungefähr.
Maybe Essen. So, da sind Teams, wo sie sich mehr trauen müssen. Grundsätzlich eigentlich gegen alle Mitaufsteiger, also auch gegen Ulm und Münster. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, aber ich finde es voll fein, im Spiel 1 gegen den Absteiger so aufzutreten, wie sie es jetzt getan haben.
Ich bin bei Lübeck echt noch gespannt. Also Lübeck ist noch so ein Team, was ich einfach nach dem ersten Spiel noch nicht perfekt einschätzen kann. Generell die ersten Teams, die jetzt schon hatten, also Essen hat sich ein bisschen unter Wert verkauft, Halle vielleicht ein bisschen über Wert verkauft, 60 Mannheim haben, ja, auch
60
da.
60 ein bisschen Unterwert. Mannheim ein bisschen Unterwert.
Genau. 60 ja, und insgesamt, Sandhausen, okay. Muss man auch nochmal schauen, wie das jetzt, also ich bin so gespannt, wenn Sandhausen wirklich gegen ein Top-Team spielt, gegen Dresden oder so, wie das aussieht, da wäre ich echt gespannt, weil ich glaube, da könnte Sandhausen echt den Kürzeren ziehen.
Oder den längeren Atem haben, weil sie defensiv gut stehen und ihr Konterspiel aufziehen können.
Richtig das aufziehen gegen können. Dresden kann das manchmal klappen, ja.
So, weil die Teams da oben alle einen sehr identischen Spielstil haben. Die wollen ja alle selber den Ball haben.
Ja. Gehen wir zum nächsten Spiel?
Machen wir gerne.
Und zwar zum, ich sag mal, spielerisch, ja, fast schon dem, ja, mit einem anderen Spiel, das Highlight des Spieltags und das, obwohl es fantechnisch wahrscheinlich noch das unbeliebteste Spiel ist, nämlich Viktoria Köln gegen Verl, wo ich sagen muss, das hat mir gefallen.
Vom
das,
Ergebnis,
das war geil.
Vom Ergebnis her, Endstand 3:1, stützt es meine These zu Verl aus letzter Woche.
Ja. Was war deine These zu Verl? Dass sie nicht absteigen?
Nein, dass sie schlecht spielen und eine ganz schwierige Saison haben werden.
Lustigerweise, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, das stützt meine These, dass sie nicht absteigen, weil ich sie eigentlich ganz gut fand.
Nee, ich habe nur gesagt, nur vom Ergebnis. Nur vom Ergebnis stützt es die These, aber das Ergebnis spricht mehr Lüge, als das Spiel an sich war.
Was also ich fand in den Highlights gesehen habe. Wir können ja ganz kurz die Highlights einmal durchgehen. Es fing an mit einem langen Pass auf Sessa, der dann eben das 1:0 für Verl machen konnte. Da war schon echt viel gespielt. Also es fing mit sehr viel Mittelfeldgeplänkel an. Die Frage ist, macht Voll da einen Fehler?
Ich würde ungern von einem Fehler sprechen. Er sieht nicht gut aus, aber ein klarer Fehler ist es für mich nicht.
Ich finde schon, dass er da nicht rauskommen darf oder zumindest nicht so weit rauskommen darf. Also er steht da halt wirklich so früh und hat sich halt komplett verschätzt.
Ja, ich weiß, ich verstehe den Punkt auch. Ich würde nur, wie gesagt, ungern davon sprechen, weil also klar, er sieht, wenn man rauskommt, dann muss man ganz klar sagen, muss er den haben, muss er den sichern, macht er in dem Fall nicht. Wenn er da allerdings an den Ball gekommen wäre und sich nicht verschätzt hätte, dann hätte jeder gesagt, geile Aktion, geile Szene. Weswegen ich ungern von einem ganz klaren, gravierenden Fehler sprechen würde.
Ja. Genau, da stand es nämlich 1:0 für Verl. Dann ging es weiter mit einem Hammer von Mai, der mal draufzieht und Unbehauen kann ihn nicht festhalten, dann staubt Philipp ab, 1:1. Dann scheitert noch einmal Wolfram an einer und voll mit der Glanztat, kann also seinen Fehler so ein bisschen wieder gut machen. Ja, und dann kam die Bogicevic-Show, der mit einem richtig geilen Dribbling zum 2:1. Und dann Koronkiewicz am Ende nach einem Pass von Bogicevic zum 3:1 Endstand. Und ja, Schapina hat man auch gemerkt, dass der natürlich fehlt. Aber der hat übrigens ein gutes Spiel gemacht bei Essen. Wollte ich nochmal nachliefern. Ja, was sagst du?
Ja.
Also, ich muss sagen, als ich es gesehen hatte, Viktoria hat mich echt überrascht. Also, die haben mir richtig, richtig gut gefallen.
Die bessere Mannschaft hat gewonnen. So.
Ja.
Das finde ich schon. Ich finde, Verl hat sich nicht schlecht verkauft. Die haben gut gespielt. Viktoria war aber einfach besser und hat für mich jetzt auf den ersten Blick die Abgänge, die sie hatten, besser verkraften können als die wichtigen Abgänge auf Verler Seite.
Also bei Verl bin ich echt gespannt, weil ich habe die ja als so einen kleinen Risikotipp nicht auf dem Abstiegsplatz getippt, obwohl ihr ja auch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Verl nicht schon absteigt. Okay.
Ich habe sie auf 17.
Ja, ich weiß. Aber ich fand sie spielerisch echt gut. Also defensiv natürlich schwach, aber das waren sie bei Kniat auch schon, dass sie da Schwächen hatten.
Sie müssen das halt versuchen, mit der Offensive zu kompensieren. So, Viktoria ist aber auch verdammt gut. Die sind wirklich stark. Was haben wir
noch? Cesar zum Beispiel, der einfach wieder gut gespielt hat.
Ja, das stimmt. Es wird interessant, wo es hingeht mit Alexander Ende.
Mhm.
So. Ich glaube auch, dass sie ihre Punkte holen und spielerisch war das gut, was sie gezeigt haben. Zumindest, was ich in den Highlights gesehen habe. Aber Viktoria war an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft.
So ist es.
Und hat das Spiel Köln für mich insgesamt verdient gewonnen. Und das trotz Abgänge von Meißner, Risse, Wunderlich und Siebert.
Ja, genau. Ja, und Viktoria Köln, also gerade mit Neuzugang Bogicevic, ne, der ja wirklich richtig überzeugen konnte. Haben wir den überhaupt, den haben wir gar nicht erwähnt, ne? Der kam vom Steinbach, kam der, 21 Jahre alt. Und ja, was ein Einstand. Also das ist krass. Ich bin gespannt, wie, ob er die Leistung halten kann. Also Viktoria macht da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison. Dass das keine ja, Eintagsfliege war. Und ich habe mir nämlich eine Sache vorgenommen. Nämlich, ich habe, wenn ich wirklich Teams unnötig gehatet habe, dann war es vielleicht Viktoria Köln mit am meisten. Und ich, damit hört es jetzt auf. Also bei Aue werde ich da noch eine Ausnahme machen. Naja, bei Aue ist, glaube ich, ist noch nicht so weit, aber bei Viktoria Köln kann ich inzwischen sagen, das hat Hand und Fuß, was sie da machen.
Handle und Fuß.
Richtig.
Gut, gehen wir weiter.
Zum nächsten 0-0. Und zum einzigen Team, wo ich sagen muss, die haben mich dann doch nicht ganz so überzeugt an diesem Spieltag, nämlich der BVB war zu Gast in
meine
Münster.
Meine These.
Was, dass sie absteigen? Das ist auch meine These.
Dass sie halt wirklich schlecht sind.
Ja. Also, ja, die haben mir überhaupt nicht gefallen.
Münster hat einfach kein Zielwasser gehabt.
Wir gehen mal kurz aufs Spielerische ein. Direkt am Anfang, Grodowski wird gefoult von Süver, Fragezeichen. Rot, Fragezeichen.
Klare rote Karte.
Also ich habe tatsächlich auch direkt den Fernseher angeschnauzt nach dem Motto, Leute, rot.
Ja, es muss also, rot wirklich, geben.
Er fiel und ich habe nur gesagt, rot.
Ja, und es gibt halt nichts.
War halt kein Rot, war gar nichts. Und
das ist klare Fehlentscheidung. Hier,
wie ist er denn noch, unser alter Freund, Schiedsrichter?
Konrad Oldhafer war das, glaube ich, ne?
Konrad Oldhafer war es, ja.
Ja. Aber ich muss bei einem späteren Spiel auch noch was Positives zu einem Schiedsrichter sagen. Da kommen wir aber noch.
Ja, ich auch, kommen wir noch zu. Ich weiß genau, was du sagen
willst. Gleiche Szene, ja.
Ja, genau, er hat vom Kicker, glaube ich, auch eine 5,0 gekriegt.
Ja, mit Recht.
Und ich würde jetzt ein großes Fass ausmachen mit Schiedsrichterleistungen in der dritten Liga, aber für alle, die neu sind, wenn wir, also,
es wird häufiger,
das ist normal. Das ist absolut normal in dieser Liga.
Liebe SC Preußen Münster-Fans, die uns hören. Sagt es gerne auch an die Leute weiter, die uns nicht hören. Also erstmal, dass sie uns dann hören sollen. Und zum anderen, gewöhnt euch dran.
Ja.
Wir haben letzte
nicht,
Saison...
Nicht gegen euch, also obwohl ein Team muss immer geben, die blöd benachteiligt werden. Aber
Bayreuth,
ich will euch das jetzt nicht,
Bayreuth,
ne?
Kann ein Lied von singen.
Ja, Bayreuth kann ein Lied von singen, ja.
Keinen Elfmeter, aber einen Elfmeter in der ganzen Saison bei irgendwie 21 strittigen Szenen.
Ja, das war krass. Also ich habe, glaube ich, mit einem schon geschrieben, der meinte auch so, ja, in der Regio ist nicht besser, aber... Ja, in der dritten auch nicht, kann ich euch sagen.
Nee, ist es auch nicht. Also Regio ist auch nicht gut. Also Regio Nord zumindest.
Ja.
Da bin ich ja jetzt hautnah dabei, seit letzter Saison ja sehr nah dran. Diese Saison noch näher. Ich kann sagen, der Schiedsrichter von Samstag gegen Havelse, der war auch Schrott. Der war komplett Müll. Aber egal, anderes Thema. Nur, damit ihr auch für die ganzen neuen Zuhörenden, das kommt häufiger vor, dass Marco und ich hier über Schiedsrichter ranten.
Genau.
Genauso wie über zweite Mannschaften.
Das ist noch harmlos, glaube ich. Da brauchen wir keinen. Brauchen wir uns nicht einen Titel schreiben.
Ist der erste Spieltag, da brauchen wir noch nicht so viel verschrecken.
Genau, dann gab es eine Chance von Wegkamp an die Latte, der so Latte-Linie Wembley-mäßig rausfliegt. Und dann hatte Hahn einen klasse Freistoß, den Lotka überragend pariert.
Und hat man das Bundesliga-Talent gesehen.
Ja. Dann noch Scherder nach einer Ecke mit einer Chance. Kireva noch drüber, kurz vom Tor, nach der Vorlage von Grodowski. Und dann hat sich irgendwann Bazzoli verletzt, der an der Lippe, der musste raus. Ich denke mal, so gravierend wird es nicht sein, weil es nur die Lippe war, aber trotzdem gute Besserung. Und dann rutscht Badmaß noch der Ball über den Fuß und zum Schluss das Highlight des BVB, Nischalke wird eingewechselt. Und es gab Sprechkörte, Nischalke.
Ja, Jermaine Nischalke, 19 oder so ist er. Also sehr junges Talent, gekommen aus Nürnberg, ein Jahr ausgeliehen, also mit, glaube ich,
Kaufoption. Der kriegt doch einfach, dem wurde doch bei der Unterschrift gesagt, du kriegst kein Gehalt, aber alle deine Trikotverkäufe kriegst du als Gehalt.
Ja, der Transfer hat so ein bisschen den Vibe, damit will man die Kontroverse um Felix Metscher aufrollen und vergessen machen, der Marketing-Gag mit Nischalke, weil der Typ einfach Nischalke heißt und ja, wir brauchen Fußballfans, egal ob
vielleicht
dritte
haben sich die
Liga
von Dortmund auch die noch
oder
nicht so gut verkauft,
Kreisliga brauchen wir, was ich verstehen kann, aber zu einem Trikot-Ranking kommen wir noch.
Trikot-Ranking nächste Woche?
Einfach nie Schalke. Ich glaube, man braucht niemandem erklären, warum der bei Dortmund gefeiert wird mit dem Nachnamen.
Ja. Ich habe es auch nur erwähnt, weil
war viel die mehr Szene von ja, Lotkas Parade und nie Schalke Einwechslung. Das sagt halt viel über Dortmunds Spiel und Klasse aus.
Und wenn man schon sagt, gegen den Aufsteiger kommst du halt so in die Saison. Also das, ich muss sogar sagen, von den Teams,
glücklich, am meisten nicht
überzeugt hat mich Münster und die haben nicht mal gewonnen.
Richtig. Aber sie, also Dortmund kann glücklich sein, nicht verloren zu haben.
Ja.
Ganz durchaus.
Und Münster, ganz ehrlich, also einen Punkt nehmt ihr doch mit. Ja, nehmt ihr mit.
Sicherlich, jetzt am Anfang sagt man noch, man nimmt den Punkt mit und der ist wichtig und so weiter. Aber wenn du im späteren Saisonverlauf dich an dieses Spiel zurückerinnerst, wirst du dir denken, scheiße, wie konnten wir das denn nicht gewinnen?
Ja.
Und das könnten nachher zwei Punkte sein, die dir vielleicht fehlen an anderer Stelle.
Ich glaube nicht, dass es eng wird für
mich. Nein, glaube ich auch nicht. Nicht nach dem Spiel. Nicht,
wenn sie so weitermachen.
Richtig.
Und die haben aber klasse Spieler. Also Kereva, der klasse ist, hier der Grodowski, der super spielt. Also das sind schon geile Spieler.
Ja, WK.
Hat mir gefallen. War auch, glaube ich, war, meine ich, auch relativ viel in der Konferenz dran, obwohl es 0-0 war. Ja. Dann kommen wir zum, ich sage mal nicht Derby, weil einfach nur bayerisches Duell. Regensburg gegen Unterhaching.
Ja.
Möchtest du da was zu den...
Kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Der Endstand war ein Unentschieden, dieses Mal mit Toren, ein 1-1. Und es ging los mit einem Kopfball von Yannick Huth, den Vollert noch bärenstark meiner Meinung nach parieren kann. Dann gibt es Ecke für Regensburg in der Folge, den Christian Fied.
Elias Huth übrigens.
Elias Huth. Was habe ich gesagt?
Yannick.
Yannick Huth, stimmt, das ist der Torhüter von Paderborn, mein Fehler. Elias Huth, danke für die Korrektur. Bei der Ecke, die danach folgte, ist es dann Christian Fied, der den Ball ins lange Eck einköpft. Danach gibt es den ersten Assist für einen Torwart an diesem Spieltag, am ersten Spieltag, denn René Vollert schlägt einen langen Ball auf Aaron Keller, 19-jähriges Talent von Unterhaching, der das 1-1 macht. Genial gemacht, schön rausgespielt, cooler Ball von Vollert, aber die Frage an Regensburg, wo Abwehr? Darf so nicht passieren. Auch nicht als das Absteiger und neu formiert. Also das war Geleitschutz.
Das war ganz schlimm.
In der Folge ist es dann Kota für den Jan, der übers Tor haut. Fetsch, der den Ball per Oberschenkel an die Latte buxiert, der ist allerdings auf Hachinger Seite. Und dann ist es Fied mit dem vermeintlichen Fehlschuss der Saison. Wir haben im privaten Umfeld so einen Award, der nennt sich der Girassi der Woche. Ich vergebe den an dieser Stelle einfach mal an Christian Fied. Ball wird reingespielt, er hat das leere Tor vor sich. Der Typ war mal Rechtsverteidiger. Man sieht es, weil der Mann im Dress von Regensburg den Ball auf der Linie oder kurz vor der Linie von Unterhaching klärt. Wie er den nicht machen kann, weiß er selber wahrscheinlich nicht. Dann gibt es noch dicke Chancen von Bulic und Tobias Eisenhut, übrigens aus einer G-Cottbus-Jugend, guter, talentierter Mann, einer für Wants to Watch. Und kurz vor Schluss ist es dann nochmal Schiffhal, der den Ball allerdings knapp am Kasten vorbeizieht. Somit endet es leistungsgerecht insgesamt 1-1. Regensburg mit etwas mehr Spielanteilen, mit etwas mehr Chancen, kleinere Chancen plus. Aber Unterhaching braucht sich definitiv nicht verstecken. Und interessant an der Sache, Schiffhal, Innenverteidiger, aus Österreich, meine ich, gekommen, der einzige externe Neuzugang.
Ja. Übrigens, Fied wurde in den Highlights immer nur viel genannt, was mich mega aufgeregt hat.
Nee, der heißt Fied. Und
ja, ich weiß, der heißt Fied. Aber der wurde in den Highlights immer viel genannt. Und das hat mich mega genervt.
Ja, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht
gedacht. Oder ich habe einen Hörfehler oder so. Aber ich meine, dass er immer viel gesagt hat. Und das war mir viel zu oft. Und apropos Kommentatoren, es gibt jetzt, ich meine, zwei neue Kommentatoren. Den einen habe ich leider vergessen, wer das war. Aber der andere war der bei Münster Dortmund. Das war Julian Lukas Schäfer. Ich finde, der hat seinen Job ganz gut gemacht. Ich glaube, der andere war bei Mannheim, bei 60 Mannheim. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Nee, Mann, das war Oliver Förster bei 60 Mannheim. Das war hier der Sport1-Kultreporter.
Ja, stimmt.
Bei 60
war er. Ja gut, auf jeden Fall Julian Lukas Schäfer.
War der andere nicht bei Ulm Saarbrücken? Oder bei Freiburg Duisburg?
Ich meine, am Sonntag. Aber es gab noch einen zweiten, auf jeden Fall. Aber der Julian Lukas Schäfer, der hat, glaube ich, in den Highlights auch einmal zu Marcel Lotka, Marvin Lotka gesagt.
Ja,
das passiert.
Neue Aufregung.
Ja.
Wenn das nicht jede Woche passiert, dann ist das auch okay.
Ja, dann, das ist so, dass der Moment, ich meine, ich bin kein Kommentator, aber das ist der Moment, wenn du den, du hast ja dann, du kommentierst das ganze Spiel, hast deine 5000 Zettel vor dir liegen und dann machst du nur Highlights und legst die Zettel weg. So, und dann weißt nicht mehr, war es jetzt, hast vielleicht noch stehen M. Lotka und dann hier Marvin Lotka.
Ja.
Dann wird aus Marcel mal ganz schnell Marvin. Ja, könnte mir ganz genauso passieren, also.
Könnte jedem von uns passieren. Ich meine, mir ist es ja auch gerade mit Yannick Huth und Elias. Ja,
genau.
Also, und Marvin und Marcel sind noch näher aneinander als Yannick und Elias.
Und ganz ehrlich, die Spiele, die im Öffentlich-Rechtlichen gelaufen sind, davor, die letzten Jahre, laufen die immer noch da? Ja, ich glaube immer noch, ne?
Ja, ich glaube schon.
Wieder, ne? Ja, weil, also gerade im NDR, also das war normal, dass so 2-3 Spieler pro Spiel falsch ausgesprochen werden. Das ist bei Magenta eigentlich eine Seltenheit. Deswegen. Ja, passiert. Magenta verzeiht es. NDR nicht.
Ja, ich auch.
Weil es da zu oft passiert. Und dann kommen wir schon zum, ich sag mal, wirklich Topspiel des Spieltags. Wir haben ja jetzt eine richtige Anstoßzeit für so ein Topspiel. Nämlich Samstagnachmittag, 16.15 Uhr, beziehungsweise 16.30 Uhr, glaube ich, nächstes Mal.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, ob es diesmal früher war, keine Ahnung. Und zwar war es diesmal Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Das klingt doch schon nach einem Top-Duell und es hat auch echt Bock gemacht zu gucken, kann ich sagen. Es ging los.
Dazu ganz kurz. Das hat auch ab Minute 65, 70, habe ich circa geguckt. Auch ab da hat es extrem Spaß gebracht. Also es war wirklich, wie man sich das echt wünscht bei so einem Topspiel, auch mit dem Namen dieser Paarung. Ganz ehrlich, das Freitagsspiel ist mir egal, wenn ich dafür samstags frühen Abend, späten Nachmittag so ein Topspiel kriege, ist mir das egal, was Freitag für ein, in Anführungszeichen, Topspiel läuft.
Ja, also das wird auch schwierig, diese Anschlusszeit, wenn man, wir sind ja auch Leute, ne, du bist Werder-Fan, wir kennen da, wenn da Bundesliga läuft, ja, das war schon immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil wenn es parallel zur zweiten Liga läuft, mir ist egal, weil zweite verfolge ich nicht oder kann ich drauf verzichten, aber Bundesliga gucke ich dann schon.
Habe ich ein Jahr geguckt, zweite Liga. War schön, reichte aber auch.
Und mal gucken, also jetzt, wo die erste Liga jetzt noch nicht gespielt hat, ging es natürlich, war eine super Zeit, aber ja.
Ja, aber für Fans wirklich nur aus der dritten Liga, und das ist bei einigen Teams einfach der Fall. Ein Dresden-Fan wird keine andere Mannschaft außer Dresden haben, genauso wie 60 oder ein Essener oder sowas. Die werden keine Bundesliga-Teams haben. Für die ist das geil.
Habe ich nichts gesagt.
Für die ist das richtig geil.
Ja.
Auch wenn wir jetzt mal sagen, wir fahren zu so einem Topspiel in ein Stadion, das ist auf einem Samstag eigentlich einfach humaner, als morgens um 10 bzw. 9:30 hier loszufahren in Bremen, um dann um 13:30 im Stadion zu sein.
Ja, und ich kann auch schon sagen, die Anschlusszeiten am Sonntag waren auch ziemlich geil. Wenn da wirklich einzeln, die sich nicht mehr überlappen, die Spiele, finde ich einfach geil für jemanden, der den Sonntag den ganzen Tag Fußball guckt. Und dann kann man sogar noch Second Screen dann Bundesliga anmachen, wenn dann Bundesliga noch läuft.
Du schiebst halt Second Screen, genau, oder du schiebst halt Second Screen Magenta drauf, also dritte Liga, und guckst dann auf Main Screen Bundesliga. Also das kannst du geil machen.
Ja.
Da lassen sich gute Mittel und Wege finden. Also der Sonntag ist genial ausgereift. Samstag wird sich zeigen, wie viel das am Ende ist. Wenn die da tendenziell solche Banger-Spiele hinpacken, dann werden die Zahlen auch stimmen. Du kannst da jetzt natürlich jetzt nicht eine Partie, was weiß ich, ohne das respektierlich zu meinen, aber Ingolstadt gegen Freiburg 2 oder, kannst du da nicht hinpacken. Oder Dortmund 2 gegen Freiburg 2 auf eine Samstag 16:30 Spiel.
Nee, das ist halt so ein Topspiel-Slot, ne?
Genau. Da guckt keine Sau Freiburg 2 gegen Dortmund 2.
Genau, das versenkst du halt in der Konferenz.
Richtig.
Sowas. Also wie du es halt in der Bundesliga auch machst.
Genau.
Das, ob das jetzt cool ist, aber ich sag mal so, ich meine, diese Sonntag 19:30 also Anschlusszeit ist natürlich für Stadiongänger nicht viel besser als dieses Montagsspiel. Aber ich sag mal, für jemanden,
besser.
Der zu Hause sitzt, ist es ganz geil.
Ja, ich finde aber auch für Stadiongänger ist das ein Tick angenehmer.
Es ist am Ende dasselbe, ne? Du musst halt irgendwie zurückkommen und, aber dafür musst du halt nicht den Montag, also wenn du jetzt, du hast ja mal gesagt, ja, im Notfall müsstest du für so ein Montagsspiel 2 Tage Urlaub nehmen, Montag, Dienstag. Ja. Jetzt müsstest du theoretisch nur einen, nämlich den Montag, wenn du so weit fährst, dass du nicht mehr zurückkommst, theoretisch.
Richtig, richtig.
Und das ist schon eine Verbesserung. Und wie gesagt, so ein Fußball-Sonntag
halt,
ist cool.
Und du kannst dir halt am Sonntag vielleicht auch einen Tag chilliger mit losfahren nehmen, hinfahren oder sogar einen Tag früher anreisen mit dem Samstag, dass du da noch einen ruhigen dann schiebst in dem Auswärtsort, wenn du jetzt, keine Ahnung, Lübeck-Fan bist und nach Haching willst, weil die sonntags 19:30 spielen. Das ist eine weite Strecke, ich würde behaupten, die weiteste der Liga. Oder ist Lübeck-Freiburg 2 weiter?
Ich meine jetzt, Lübeck-Sandhausen war relativ weit.
Oder das, also solche langen Spiele kannst du jetzt halt einfacher machen, weil du eben nur einen Tag frei brauchst. Theoretisch. Wenn du nicht mit dem Auto fährst und Bock hast, das Spiel nach dem Spiel noch mit dem Auto noch zurückzufahren.
Ja, genau.
Wer hat da aber Bock drauf?
Ich bin gespannt. Also ich kann durchaus verstehen, dass das geldtechnisch besser ist. Also für Vermarktung auf jeden Fall besser ist. Kann ich durchaus, sehe ich. Für Fans auch sicherlich gut, dass das Montagsspiel nicht mehr da ist. Und die neue Anschlusszeit muss man schauen. Ich bin da ehrlich gesagt, war jetzt erstmal nicht so abgeneigt davon. Also ich hatte Spaß. Ich meine, die Konferenz war, muss ich auch ehrlich sagen, jetzt sind 5 Spiele drin, ne? Warte mal. 6, 7, 8 und 10, ja. 5 Spiele in der Konferenz, das reicht. Mehr brauchst du nicht.
4. Nee, 5. Sind 5.
Nee, 5.
Ich habe eins übersehen gerade, ja.
Bei der letzten Saison waren es halt 6.
Ja, 5 ist angenehmer. Ist ja in der Bundesliga, genau, glaube ich, auch so.
Weil bei 6 siehst du, ganz ehrlich, siehst du einfach von manchen Spielen fast nichts. Wenn du dann wirklich Konferenz gucken willst und von allen Spielen was sehen willst, so wie wir jetzt, und ich habe, meine ja, Lübeck-Sandhausen finde ich ja immer noch, ich habe zu wenig gesehen. Aber ja, klar, das muss man natürlich dann immer gucken, wie kriegt man es mit Anschlusszeiten hin. Und auch für Stadiongänger ist eben diese 16:30 Anschlusszeit super. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge diese Saison.
Ja.
Ich würde ja haten wollen, aber ich finde da jetzt keinen triftigen Grund für.
Nö, ich auch nicht. Bisher nicht. Dann sag uns mal was Sportliches zu dem Spiel.
Ja, es ging los. Borkowski mit dem Ball in den Strafraum. Bekahia trifft den falsch und das Eigentor 1:0 für Dynamo. Bekahia, genau, dann ging es weiter. Lewald auf der anderen Seite, dann fast mit einem Eigentor-Ausgleich, wo den auch ganz komisch trifft und Rejaza stark halten kann. Dann ein mögliches Foul, ein Pass von Hauptmann auf Zimmerschi, der gefoult wird, umgestoßen wird. Ist das ein Foul, ist das ein Elfmeter?
Kann man geben, muss man aber nicht. Ich persönlich finde es Tick zu kleinlich.
Ich hätte ihn gegeben. Also gut, dann sind wir uns ja einig, so kann man, muss man aber nicht.
Ja, ja.
Ich hätte ihn gegeben und er wurde ja auch gegeben. Kutschke 2-0, 2-0 nach Elfmeter. Dann Biancardi kurz vor der Halbzeit nach Freistoß dann nochmal ins Tor gewämst.
Den hat er direkt genommen, ne?
Ja.
War ein geiles Ding.
Also nicht der Freistoß, der ist ja abgefälscht.
Nein, ich weiß, aber der
danach hat er den Ball direkt
genommen. Den hat er ja direkt genommen. Den hat er ja Volley direkt genommen. War schon ein geiles Ding. Macht er gut.
Dann zweite Halbzeit, Zimmerschied auf Hauptmann, 3:1. Und tunnelt Belka hier. Und der auch schon, den Elfmeter verursacht hat und das Eigentor geschossen hat. Also Becker hier mit einem richtigen Seuchenspiel.
Der sogenannte Abwehrchef.
Ja, das ist
bitter. Richtig bitter.
Also will ich jetzt gar nicht sagen. Also das ist halt ein Spiel, das hast du einmal in der Saison. Es ist halt blöd, wenn es der erste Spieltag ist.
Ja, klar. Dann ist es halt gut, dass es der erste Spieltag ist.
Und dann gab es eben noch eine glattrote Karte gegen Mitsuta. Nach einem groben Foul, würdest du sagen, das war rot?
Boah. Auch hier kann man geben, muss man nicht. Ich glaube, mit einer gelben wäre fein bedient gewesen.
Ich wäre auch eher gelbe, gelb gewesen.
Ich glaube, eine gelbe hätte ausgereicht. Ich kann verstehen, dass man da rot zückt. Aber ich glaube, eine gelbe wäre da besser gewesen. Da hätte man dieses berühmte Fingerspitzengefühl mal zeigen können.
Genau, ein Videobeweis hätte es nicht zurückgenommen.
Nein, absolut nicht. Deswegen sage ich ja, also ich verstehe, warum man rot gibt. So, man kann auch rot geben, aber ich persönlich hätte es bei einer gelben Karte belassen.
Ja, und dann
gerade bei dem Spielstand.
Und dann war das Spiel auch schon durch und Dynamo ist für mich, also ist seiner Favoritenrolle bisher sehr gerecht geworden in der Liga, denn für mich hat eine Mannschaft komplett mich komplett überzeugt und das war Dynamo.
Ja, Dynamo zeigt, warum sie der Top-Favorit sind. Und was ich gut finde, sie haben angekündigt, Meister werden zu wollen und sie wollen aufsteigen. Und sie lassen ihren Worten am ersten Spieltag direkt Taten folgen und sehr eindrucksvoll. Ja. Und trotzdem war Bielefeld nicht schlecht. Also nö. Bielefeld hat versucht mitzuspielen, hat ganz gut gespielt, hatte Pech mit Belkaya, der einfach wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte. Ist bitter, ist gerade abgestiegen, befindet sich im Vollumbruch, muss sich finden. Dynamo, da kommt ein eingespieltes Team.
Und bei Bielefeld merkst du einfach wirklich krass, also das, was du bei Sandhausen schon gesagt hast, die müssen sich finden. Bei Bielefeld merkst du das halt extrem.
Ja,
du merkst, da ist was möglich mit der Mannschaft, aber da muss noch was zusammenwachsen.
Oh, aber das wird. Ich bleibe trotzdem dabei, dass Bielefeld oben mitspielt. Und ich bleibe auch immer noch dabei, dass ich sage, Bielefeld wird Dritter.
Ja, man ist, glaube ich, mit der richtigen Einstellung
das Spiel Zweiter. Gegangen. Zweiter habe ich, glaube ich, getippt letzte
Woche. Dass man jetzt, glaube ich, nach dem Spiel nicht alles verteufelt. So, weil man hat gegen die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Liga gespielt,
ja,
die erwartungsgemäß gewonnen hat. Man hat seine Chancen gehabt. Gut, gegen Dynamo hat man eigentlich auch immer mal Chancen, weil die immer was zulassen. Aber am Ende hat die stärkere Mannschaft verdient gewonnen.
Ja, klar. Dynamo zu schlagen wird für jedes Team in dieser Liga verdammt schwer.
Jo.
Dynamo würde wahrscheinlich, oder meiner Meinung nach, verliert Dynamo nur dann, wenn sie sich selbst schlagen. Durch dämliches Defensivverhalten.
Ich bin ja noch gespannt, wie lange der SV Meppen der letzte Drittliga-Besieger von Dynamo Dresden bleiben wird.
Ja, das wird sich zeigen. Also ich kann es mir vorstellen, dass das bis weit in der Rückrunde dauert.
Ja, okay, jetzt nicht übertreiben.
Na, die werden unentschieden zwischendurch spielen, aber ich glaube, also Dynamo wird so schnell nicht verlieren.
Oh, okay. Willst du da eine Wette drauf einschlagen?
Eine Kastenwette?
Ja, gerne.
Gut. Was setzen wir als Deadline?
Also ich bin sogar freundlich und sag dir, bis zur Rückrunde ist hart.
Ich glaube, dass sie in der Hinrunde kein Spiel verlieren.
Da werde ich natürlich locker gegen und bin da sehr, sehr optimistisch.
Ja, gehe ich ein Stück runter?
Geh ruhig runter.
Ja, bis zum 15. Spieltag.
Was ist nochmal der letzte? 19., ne? 19. Also der letzte Hinrunde.
Der letzte Hinrundenspieltag ist 19. Bis zum 15. Spieltag verlieren sie kein Spiel.
Guck mal, und das finde ich fair und da halte ich gegen.
Gut.
Weil ich glaube, dass Dynamo defensiv einfach zu viel zulässt, als dass sie nicht mal, also die können einfach mal durch Pech so ein Spiel verlieren.
Ich glaube, dass sie das dieses Jahr noch mal mehr kaschieren können als letztes Jahr. Weil die haben ja eine Bombenrückrunde gespielt. Die haben ja eine beschissene Hinrunde gespielt.
Bis einschließlich oder ausschließlich der 15.?
Bis einschließlich 15.
Okay.
Also erste Niederlage, die dann zählen würde, um meine These zu stützen, 16. Spieltag.
Ja, wenn du bis zum 15., du kriegst einen Kasten, wenn Dynamo bis zum 15.
Nicht verloren hat. Ist. Genau.
Ja.
Unentschieden sind Punktverluste, aber sind eingerechnet, weil es keine Niederlagen sind.
Nee, weiß nicht, dafür lassen sie defensiv zu viel zu, dafür riskieren sie auch zu viel.
Ja, ich glaube,
dass das klappt. Also so ein gegen so Viktoria Köln, so ein ekliges?
Nee,
so ein Ferl oder so? Freiburg?
Ah, warte. Also gegen Viktoria Köln
gehe ich noch. Freiburg könnte eklig werden.
Gegen Viktoria gebe ich dir noch. So, wir gucken mal bis zum 15. Spieltag. Sie spielen gegen Sandhausen, Waldhof, Dortmund, Ingolstadt, Lübeck, Aue, Essen, Halle, 60, Ulm, Preußen, Saarbrücken, Freiburg und am 15. Spieltag Köln.
Oh.
Also 14. und 15. Spieltag sind schwierig. Freiburg-Köln. Gegen Sandhausen glaube ich nicht, dass sie da verlieren. Die anderen Spiele sind alles... Also man
Glück, dass Freiburg danach kommt.
Nee, Freiburg ist 14. Spieltag.
Ach so.
Freiburg ja, 14. und Köln 15. Ich bleibe aber beim 15. Spieltag.
Ja, okay. Okay. Damit ist die erste Kastenwette am ersten Spieltag schon
es geht schon wieder gut eingesetzt. Los. Ja, abgerechnet wird eher
mit übrigens, der Saison. Genau, wieder. Für alle Neuen, für letzte Saison hatten wir, wie viel hatten wir? Zwei?
Ja, ich glaube zwei Aue-Wetten.
Die eine war, wie viel wird Aue? Ich sagte Platz 11 oder schlechter und du sagtest?
Du sagtest 12 oder schlechter und ich sagte 11
oder schlechter. Sagte ich.
Und ich die 11 13, oder besser.
Ne? Ja, 13. Genau.
Die hattest
und das du andere gewonnen, war, glaube ich, Aue holt nicht so und so viele Punkte und die haben
genau,
die dann doch geholt.
Stimmt. du hattest gesagt, Aue holt nicht mehr als 7 und ich hatte gesagt, Aue holt mindestens 10.
In den nächsten
X Spielen. In den nächsten 5 Spielen war das, glaube ich. Und 11 hatten sie geholt.
Die waren sehr glücklich.
Ja, natürlich waren die glücklich, aber geholt war geholt. Und zwischendurch sah es noch nach einer Erik Engelhardt-Siegwette aus. Ganz kurz.
Aber ich glaube, wir gehen zum nächsten Spiel, zum Sonntag, oder?
Gerne.
Zum nächsten Aufsteiger, die sich fantechnisch auf jeden Fall schon am ersten Spieltag wieder unbeliebt gemacht haben.
Oh, ist das schon ein Skandal? Ist schon so der erste kleine Eklat, der erste Skandal, würde ich sagen.
Oh, und ich habe nicht auf Ulm gesetzt.
Ich auch nicht. Aber das fiel mir dann erst ein, wo ich das Spiel gesehen habe. Scheiße, Ulm. Leider auch ein guter Guess.
Übrigens, in der Prognose, die habe ich ja ausgelassen. Ich habe natürlich auch die Frage gestellt nach den Skandalen. Und ich kann es abkürzen. Ich sag mal, die Hälfte hat Dynamo gesagt.
Ja.
Dann noch ein paar 60, ein paar Essen.
Du hattest Essen, glaube ich.
Haching war nur ich.
Nee, du hattest Haching und ich hatte Dynamo.
Ja. Und dann noch ein paar Vereinzelte, um das abzukürzen. Genau. Die Ulmer Fanszene hatte nämlich Fußball gehört den Fans, glaube ich, als Schriftzug da. Mhm. Angelehnt, glaube ich, an die Kampagne, also es ist an sich erstmal ein bekannter Spruch und auch, glaube ich, angelehnt an die Zwickauer Spendenkampagne, die sie da laufen haben.
Richtig.
Und halt die, das SS von
das
Fußball
Doppel-S.
Dann in, ja.
Eine aus der rechten Szene bekannten Rune.
Quasi, ja. Also, und dann
sieht schon sehr stark danach aus.
Da haben sie sich, glaube ich, rausgeredet mit unglücklicher Schreibweise. Und
ja, unglücklicher grafischer Fehler. Nee,
ganz ehrlich.
Das kann mir da keiner erzählen.
Und das Schlimme ist, ich habe das Spiel geguckt und dachte mir so, also ich meine, ich wusste ja, dass die ein Problem mit rechten Fans haben. Ich wusste nicht, wie doll es ist.
Anscheinend
ziemlich. Aber ich wusste, dass es da ein Problem gibt. Scheinbar ziemlich krass. Weil
das habe ich so noch nie bei keinem Club in der dritten Liga bis dato gesehen. Das habe ich auch bei Dynamo nicht gesehen.
Nee.
Dynamo ist eher für Randale. Da
muss ich Dynamo echt noch in Schutz nehmen, fast noch. Aber
Dynamo ist für
auch Dynamo Randale hat da seine Probleme. Also Dynamo hat da seine Probleme, Halle auch. Zwickau
Ostclubs haben da leider ihre Probleme.
Ja, aber das, also jetzt am ersten Spieltag schon direkt so ankommen, also da können wir uns ja auch noch auf ziemliche Scheiße freuen.
Ja, es ist traurig, weil ich fand es eigentlich sympathisch, auch wo ich es gesehen habe. Spielerisch
fand ich
an
dem Club an sich
nett,
sympathisch.
Ganz cool. Aber ja, auf Twitter wurde uns dann geschrieben, oder dir, du hattest das ja gepostet, ich habe das so gar nicht erst wahrgenommen, das hatte ich dann bei dir erst richtig deutlich gesehen, dass der Verein auch nicht unbedingt viel dagegen tut. Ob das stimmt,
das
kann
Problem.
Ich nicht verifizieren, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht drin. Korrigiert mich gerne, wenn da jemand uns gerade zuhört, der da mehr Ahnung von hat. Gerne uns einmal schreiben, wie aktiv der Verein da versucht, was zu machen. Das weiß ich nicht.
Also das Einzige, was ich darüber wusste, kommt aus der Sportclub-Doku, glaube ich. Nicht Sportclub.
Sportstudio?
Du weißt, was ich meine. Sport Inside.
Ah, okay.
Doku da von über rechte Szenen. Da war halt Ulm als Beispiel, Essen als Beispiel.
Ja, das weiß ich auch.
Und ja, da hatte ich halt, ne, dann habe ich das gehört, habe gedacht, okay, und habe jetzt so Essen mitbekommen, also so, ne, Essen jetzt in der Liga mitbekommen, gedacht, okay, scheint ja vielleicht wohl da zu sein, da scheint ja was dran zu sein, aber.
Haben sie weitestgehend jetzt, im Griff.
Genau, so wirkte das, muss ja nicht so sein, aber es wirkt zumindest so.
Ja.
Und bei Ulm wirkt das ja komplett
da
chaotisch
ist halt
und halt. Ja, katastrophal.
Es ist halt traurig. Es ist halt super traurig, dass das im 21. Jahrhundert immer noch möglich ist und dass im Fußball in der dritten Liga, wo es auch sowas wie Vorbildfunktionen gibt, weiß ich nicht. Ich würde mir auch als Spieler einfach nicht wohl damit vorkommen, aber das bin nur ich persönlich.
Ich finde halt, du kannst halt als DFB, du musst jetzt Appell an den Verein, jetzt durchgreifen wäre ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Also es wäre immer ein guter Zeitpunkt, gegen rechts durchzugreifen, aber
spätestens halt jetzt.
Vielleicht fangt ihr jetzt mal damit an, denn sonst würde ich einfach mal appellieren, an den DFB da mal durchzugreifen. Denn so Teams, die da eben nichts gegen tun, oder Vereine, die das einfach gewähren lassen, ganz ehrlich, da kannst du als DFB in der dritten Liga richtig reindrücken und richtig,
Punkte abziehen, Geldstrafen
richtig,
setzen,
genau, Strafen
Fan,
machen,
Fan,
sodass es halt richtig wehtut.
Fanausschlüsse. Und wenn das alles nicht fruchtet, im Zweifel Zwangsabstieg und Abmeldung.
Ja, aber jetzt.
Du kannst halt als DFB jetzt Statements damit setzen. Und zwar richtige Statements und gute Statements.
Und du triffst ja so einen Verein auch ordentlich. Also du kannst, deswegen verstehe ich auch nicht, dass der Verein da so wenig gegen tut. Wenn du weißt, wenn der DFB da durchgreift, dann kann das richtig wehtun für einen Verein, der jetzt seit Ewigkeiten mal wieder im Profifußball ist.
Seit 22 Jahren.
Ja. Und ey, das hat mich alles so an meinen SV Meppen erinnert. Das Stadion, bis auf die Tatanbahn, sieht voll ähnlich aus und so die Stadionauslastung sieht alles voll, und die Begeisterung und die verhältnismäßig leisen Zuschauer. Also, das hat alles schon so, lauter so, und deswegen, das ohne Dach. Deswegen hatte ich da schon echt, also ich will nicht sagen Sympathie, aber so das Drumherum hat alles, kam irgendwie bekannt vor, und deswegen habe ich gedacht, ach, das ist doch
ganz nett hier.
Das ist so doch ganz nett,
Baden-Württemberg, ja. Das ist nett hier.
Ja, das habe ich dann
revidiert.
Ich nehme alles zurück.
Ja, same. Ist halt traurig. Es ist halt einfach traurig. Ja. Ich will da auch sportlich nicht viel zu sagen. Ich würde das mal eben schnell durchhandeln. Kurz vorab, Saarbrücken war für mich die bessere Mannschaft, hätte deswegen durchaus gewinnen müssen.
Ja.
Die haben auch früh losgelegt durch Kai Brünker, Neuzugang aus Magdeburg. Der hat das 1-0 nach einer Ecke gemacht. Wie der so frei da stehen kann, ist mir ein Rätsel. Das darf dir auch als Aufsteiger nicht passieren. Kai Brünker sollte dir ein Name und ein Begriff sein. Dann ist es ein Elfmeter, der gegeben wurde für die Saarbrücker. Und wir haben viel, gerade in der letzten Saison, über Schiedsrichter gemeckert. Und oftmals war auch Nicolas Winter da im Fokus, weil der einfach oftmals kein guter Schiedsrichter war. Hier hat er und sein Schiedsrichtergespann aber alles richtig gemacht, denn der Elfmeter wurde auf Anraten des Linienrichters dann doch zurückgenommen. Denn bei der Klärungsaktion von, korrigiere mich, ich glaube Geier, Verteidiger des SSV Ulm, ist der Ball erst an den Oberschenkel gesprungen und dann an die Hand, weswegen das nicht als Handspiel gewertet werden darf und kein Handspiel ist. Somit wurde der Elfmeter völlig zu Recht zurückgenommen. Gutes Auge vom Linienrichter und sehr gut von Nicolas Winter, da so kommunikativ zu reagieren und zu sagen, alles klar, du hast es besser gesehen, ich nehme das Ding zurück.
Ja, das Lustige ist, ich fand, der hat bis dahin, oder der hat generell nicht so eine krass gute Partie gemacht. Ich fand seine Linie nicht ganz so gut. Ja, ich bin kein Nicolas Winter-Fan. Und bei der Aktion, also da kam ja dieses Handspiel, und ich hatte, ohne Witz, also Handspiel habe ich auch erst gedacht, okay, niemals, das ist ein Handspiel, ne? Und dann haben die Wiederholung gezeigt, und dann sah man, der Kommentator meinte ja noch, der springt von der Brust an die Hand. Ich glaube, der hat die Hand gar nicht berührt.
Doch, hat er. Vom Oberschenkel den Arm hat er schon berührt, der Ball.
Aber hat er?
Ja.
Er hat ihn aber auf jeden Fall auf keinen Fall Elfmeter. Nein, weil es hat dann doch relativ lang gedauert, bis er zurückgenommen hat. Da hatte ich Twitter tatsächlich schon offen und wollte schon meine nächsten Dinge gegenüber Nicolas Winter sagen. Hab dann aber natürlich, dann war ich dann doch beeindruckt, hört auf seinen Linienrichter, der ihm sagt, das war kein Hand, und nimmt den Elfmeter wieder zurück. Und da muss ich sagen, ohne Videobeweis, also ganz ehrlich, ich habe im ersten Moment auch gedacht, also in der ersten Szene habe ich gedacht, okay, das kann ein Handspiel sein, aber die erste Wiederholung kam ja relativ schnell. Und muss sagen, Respekt.
Ja, absolut.
Und trotz dieser Szene, trotz der, also die ja wirklich im Kopf bleibt, so eine Schiedsrichter-Szene, der Magenta hat sogar ein Highlight draus gemacht. Finde ich interessant. Hat Nicolas Winter nur eine 3,5 bekommen beim Kicker. Und das, also ich sag mal so, hätte er die Szene falsch bewertet, dann wäre es wahrscheinlich eine 4,5 oder eine 5,0 gewesen, würde ich schätzen.
Ja, denke ich auch.
Und das auch zu Recht, denn es war eher eine 3-, würde ich schon mit Wohlwollen sagen, wenn du so eine Szene dabei hast, 3-. Ja, ich bleibe ein jemand, der Nicolas Winter nicht so gerne mag. Und auch Konrad Oldhafer genauso. Aber darüber ein anderes Mal, wenn es wirklich schlimm ist.
Richtig. Danach gibt es einen Foul auf der Seite der Saarbrücker im Strafraum, der zum Elfmeter führt. Siveya foult da den Ulmer Offensivspieler. Ist das für dich ein Elfmeter?
Ach, Siveya, doch, den kann man geben.
Ja,
ist halt dumm, hat sich dumm angestellt.
Genau, sehe ich genauso. Joe Reichert scheitert erst, Paterok hält den Elfmeter, der Nachschuss von ihm sitzt dann allerdings. Danach gibt es ein Foul von Kerber mit einer roten Karte, siehst du es genauso?
Das ist lustigerweise, das ist halt so ein regeltechnisches Foul, ne? Also das steht halt im Regelbuch, Grätsche von hinten in die Beine gleich rot. Und exakt das war es halt. Ja. Also es war halt nicht ultra brutal, aber das ist halt wirklich Vorzeigebeispiel für genau diesen Stichpunkt, der rot gibt.
Ja.
Also da muss halt rot geben.
Genau. So. Kurz vor Schluss hat dann Risch noch einen Schuss, der allerdings am Tor vorbeigeht und somit endet das Spiel 1:1. Ulm lange gegengehalten, lange mitgehalten. Ein Punkt sich erkämpft. Für Saarbrücken zu wenig, da hätte mehr bei rumkommen müssen. Damit wäre meinerseits alles zu dem Spiel gesagt und ich würde dann gerne direkt zum nächsten weitergehen.
Ja, aber ich wollte noch sagen, dass der FCS jetzt Simon Steele verpflichtet hat im Sturm als Ersatz für Sebastian Jakob, der ja sich ja erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Dass Saarbrücken da ein bisschen Probleme hat, in der Offensive den letzten Durchschlag zu haben, hat man gesehen und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, da noch einen Stürmer zu verpflichten.
Ja.
Gut, und den Rest muss man sehen.
Dann
sind wir beim Spiel, was ich als einziges, dass ich nichts von gesehen habe, außer die Highlights. Das heißt, du kannst da gerne drauf eingehen, Freiburg, ja, MSV.
Ich kann dir sagen, ich würde da nur die Highlights durchgehen, die Notizen, die wir haben, weil viel mehr außerhalb der Highlights ist nicht passiert. Typisches Freiburg-Spiel. Mhm. Es ging los mit Push, der Benny Girt sucht. Der scheitert allerdings zweimal an einem guten Benjamin Uphoff, eigentlich die Nummer 3 der Bundesligamannschaft, in dem Spiel die Nummer 1 gewesen, der zweiten. Dann ist es Marvin Sänger, der das 1:0 für die Duisburger besorgt, per Seitfallzieher, sehr artistisch. Kurios an der Sache, der Mann ist eigentlich Innenverteidiger, hat man so auch noch nicht gesehen. Was mich in den Highlights sehr gestört hat, dass gefühlt jeder Spieler bei Freiburg ein Riesentalent ist. Oh, jedes Mal wird das gesagt, so natürlich auch bei Wiklöf, dem Finnen, ein riesiges finnisches Talent, wurde insgesamt 4-mal gesagt, ich habe mitgezählt. Der setzt den Ball per Kopfball allerdings knapp am Kasten vorbei. Danach ist es Mogultai, der Push sucht, dieser haut den Ball allerdings an die Latte. Nach Wiederanpfiff, einige noch nicht auf ihren Plätzen, ist es Fana, der den 1:1 Ausgleich besorgt per Abstauber. Erneut Wiglöf, Freiburg in dieser Phase etwas stärker unterwegs, scheitert wieder, ist wieder glücklos. Dann gibt es nochmal Gewusel im Strafraum, wo keine Gefahr raus entsteht, keine größere Gefahr. Und nach einem Duisburg-Konter mit einer Flanke auf Pledel von, ich glaube, Kaspar Janda, scheitert dieser an Uphoff. Wobei ich da aber auch sagen muss, den muss Pledel eigentlich machen. Dann hätte Duisburg das Spiel 2:1 gewonnen. So ist es ein leistungsgerechtes, verdientes Unentschieden für beide Mannschaften.
Auch das würde ich genauso unterschreiben. Mich hat Duisburg dann doch überrascht, dass sie dann doch so gut gespielt haben, gerade auswärts. Freiburg macht tatsächlich, also hat auch nicht so viel Leistungsabfall. Also auch Freiburg würde ich jetzt nicht sagen, hat mich enttäuscht, sondern haben wirklich gut dagegen gehalten. Aber gerade MSV Duisburg, muss ich sagen, ja, das könnte eine stabile Saison werden,
wenn
das so weitergeht.
Gehe ich mit. Dann, last but not least, da kannst du uns ja gerne durchführen.
Ja.
Der
Aue gegen Ingolstadt.
Deine zwei absoluten Lieblingsmannschaften.
Meine absoluten Lieblingsmannschaften. Eine davon hate ich immer. Und,
Du hatest beide gerne.
Ja, also Ingolstadt hate ich halt, also Aue habe ich auch manchmal das Gefühl, da bin ich der Einzige, der die hatet, so dass ich das so ein bisschen ungerechtfertigt ist. Aber ich werde heute damit nicht aufhören. Es fing an mit einem Distanzschuss von Seitz, den Funk sehr gut parieren kann. Dann ein Riesenfehler von Malone. Aber Bär, der den Ball abluchst, verzieht den Ball sehr kläglich. Dann gab es einen Freistoß, den Tashi noch klären kann mit dem Fuß davor. Seitz dann einen Ball auf Malone, der Seitz, und dann kann Malone den Ball auf der Linie klären mit einer Grätsche. Das war ziemlich gutes Timing, muss man sagen. Und dann hat Siaric nochmal außer Distanz, generell viele Distanzschüsse von Aue. Dann fällt etwa Höhe der Mittellinie Mause. Und die Frage ist das rot für dich?
Nein.
Nee, gehe ich auch mit. Das ist einfach noch zu weit hinten, als dass man da rot geben kann.
Barilla wäre auch noch dazwischen gekommen. Der wäre safe noch dabei gewesen.
Ja, obwohl ich glaube, es gab tatsächlich auch schon mal die Argumentation von, ich weiß gar nicht von wem es war, als ich glaube, es ging da um Bayern-Spieler, der ähnliche Situation hatte, auch Mittellinie gefallen und da wurde auch kein Rot gegeben, weil wo auch gesagt wurde, das ist einfach noch zu weit hinten. Wenn du da einen schnellen Spieler hast, der kann halt einfach noch, ne, der kann einfach noch kommen. Da ist einfach noch zu viel Strecke, als dass man ja, sagen kann, sag letzter
ich,
Mann.
Ja, sag ich ja, Barilla wäre da noch zwischengekommen, daher ist das kein letzter Mann ja, gewesen.
Dann wurde irgendwann Bellemare eingewechselt, der den Ball nochmal rüberhaut. Und am Ende eine Fallrückzieher-Vorlage von Tashi und Thiel, der gerade eingewechselt wurde, last minute, drückt den Ball über die Linie und Aue schlägt Ingolstadt mit 1-0.
Was du jetzt gar nicht mit drinne hast, ist die krasse Rettungstat von Ryan Malone nach Marius Funk.
Doch, Malone klärt per Grätsche.
Hast du da? Ach da, doch, Tatsache, habe ich überlesen. Mein Fehler. War ein geiles,
hab ich erwähnt.
War eine geile Erklärungsaktion.
Ja.
Und ja, viel mehr habe ich da auch nicht zu sagen. Ich habe aber auch
nicht. Ingolstadt hat mich defensiv sehr überzeugt. Das hatte richtige Kölner Vibes, also Kölner in guten Zeiten, defensiv war das stark. Dafür ging nach vorne halt nicht viel. Du weißt nicht genau, wen du da anspielen sollst vorne. Du hast später den Bellemare gebracht, der hat wohl interessante Ansätze. Mause natürlich, den du da noch stehen hast. Und das droht natürlich, aber da ist jetzt keiner wirklich, der einen da vom Hocker haut, aber defensiv gefällt mir das sehr, was Ingolstadt spielt. Hat natürlich in der letzten Minute nicht geklappt. Aue kam ja eigentlich fast nur durch Distanzschüsse oder durch Fehler zu Chancen. Und ich fand Aue wieder nicht so stark.
Nö.
Aber ganz ehrlich, wenn Ingolstadt vorne nichts geschissen kriegt und du dann Lucky Punch machst, gewinnst du halt so ein Spiel. Alles gut.
Richtig, dann reicht das auch.
Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Ingolstadt sich dann noch irgendwie stürmermäßig nochmal umguckt, weil, ich meine, die haben wohl Potenzial, so ein Mause kann wohl Potenzial haben, Bellemare, ja, Testro sowieso, aber jetzt keiner, der mich wirklich umgehauen hat, muss ich sagen.
Ja, auch da muss ich das noch ein bisschen finden, ich glaube aber nicht, dass Ingolstadt viel vorne in der Spitzengruppe mit zu tun haben wird.
Müssen wir abwarten. Also wirklich defensiv ist das, also mit die beste Defensivleistung des gesamten Spieltags, meiner ja, Meinung nach.
Definitiv.
Weil da wirklich, da kam fast nichts zustande. Außer eben die Fehler, aber das passiert.
Das sind individuelle Fehler, da kannst du nichts machen.
Genau. Und war mein Eindruck dazu.
Dann sind wir durch soweit. Tipps ja, und ein Podcast-Prinzen.
So ist
es. Alle, die neu sind, wir haben eine Kategorie immer am Ende einer Folge, die sich da nennt Podcast Prinz. Da wählen wir den Spieler des Spieltags. Manchmal deckt sich das, manchmal ist das auch völlig unterschiedlich.
Und genau, es kommt daher, dass in der letzten Saison hatte Magenta in den ersten Spieltagen einen Konferenz-King und hat da dann immer den besten Spieler da genannt. Aber da haben wir halt irgendwann gesagt, irgendwie passt die Wahl nicht so. Da hat einer einen Hattrick geschossen, nee, wir nehmen anderen. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast-Print zu machen. Muss ja auch nicht jedermanns Sache sein immer, welche Picks wir rausnehmen. Aber ich habe diesmal auf jeden Fall meine Wahl getroffen.
Ich auch, dann sag mir gerne mal deinen.
Bei mir ist es Bogicevic.
Den habe ich auch.
Weil ich sag mal so, Viktoria Köln hat hier wahrscheinlich am wenigsten
Chance.
Was ist das Hörpendant zu Screentime bei uns? Audio Time bei uns. Also wir reden wahrscheinlich am wenigsten über Viktoria Köln. Soll aber damit nicht zusammenhängen, weil Bogicevic war einfach geil. Kommt aus der Regionalliga und macht erstmal so ein Zauberding, kann auch ein anderes Tor auflegen und hat das Spiel so ein bisschen mitentschieden. Oder auf jeden Fall mitentschieden. Und deswegen, ja, Bogicevic ist es bei mir.
Ja, den nehme ich auch. Vorlagetor, hat das Ding quasi im Alleingang entschieden. Gibt keinen, den ich da jetzt irgendwie drüber stellen würde, weil mich sonst keiner so wirklich beeindruckt hat. So würde ich es an dieser Stelle einfach mal nennen.
Ja, ich fand noch Zimmerschied ganz gut. Der hat, glaube ich, auch zwei Dinger vorbereitet.
Ja,
aber
der Bogicevic, genau,
bei Zimmerschied habe ich so leicht... Bei Zimmerschied habe ich auch mal den leichten Eindruck, dass der vielleicht noch mal drankommen könnte.
Das wird so ein Arslan-Ding. Der wird häufiger eine Option sein. Und
deswegen.
Er muss es nicht am ersten Spieltag sein, wenn wir so eine Möglichkeit wie einen Spieler aus Arequio haben, der jetzt in Spiel 1 wirklich gezaubert hat.
Dann lass uns tippen, oder?
Gerne. Und da würde ich dich bitte den ersten Tipp abgeben lassen. Der da ist SV Sandhausen gegen die SG Dynamo Dresden.
Dann würde ich sagen, Dynamo wird hier schon hier nicht verlieren, denn ich denke, dass Dynamo 2-1 in Sandhausen gewinnt.
Oh, ich sehe gerade, das ist ja auch erst nächste Woche. Wir haben ja am kommenden Wochenende erstmal Pokal.
Ja, Pokal.
Gut. Was hattest du jetzt gesagt? Mein Fehler.
2-1 Dresden.
2-1 Dresden. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass Dresden bis zum 15., einschließlich 15. Spieltag kein Spiel verliert. Die Serie startet jetzt und sie gewinnen 0-3.
Ui. Okay. Dann sag du mir mal was zum nächsten Spiel. MSV gegen 60 München.
Kurz und schmerzlos, Duisburg hat mir gut gefallen, 60 allerdings auch 2-2.
Ah, das wollte ich auch sagen. Dann sag ich das Überraschende, weil mir der MSV tatsächlich sogar eher, also ich sag, dass er der MSV gewinnt, 2-1.
Gerne. Gib mir mal was für Saarbrücken gegen Köln.
Ich dachte, wir gehen nach der Liste bei Tippkick.
Ach so, ja, ich habe gerade nur die Kickerliste offen. Mein Fehler, pardon.
Ich meine, das wäre ja noch naheliegend, oder?
Ja, können wir gerne auch da machen. Ich mache Kicktipp eben schnell auf.
Ich dachte, du trägst die Sachen da direkt
ja,
ein.
Ja, mache ich auch, aber ich gucke gerade parallel mehr auf die Kickerliste. Ach so. Mein Fehler.
Ja, dann.
Dann darfst du mir trotzdem was sagen. Bei Arminia Bielefeld, Preußen Münster.
Ja, bitte alle Arminia-Fans einmal weghören. 0-2.
Ah, guter Tipp. Ich sag 1-2.
Ja, war auch gut. Ich wollte nicht dreimal 2-1 tippen, jetzt in den ersten drei Spielen.
Ja, kann ich verstehen.
Und du bist dran mit Ingolstadt gegen Halle.
Ein 1-1.
Aha. Halle, jetzt wollte ich selber gerade 1-1 eintippen. Ich sage, Ingolstadt kriegt kein Gegentor und Halle schießt auch kein Tor. 0-0.
Oh, guter Tipp. Dann jetzt aber Saarbrücken gegen
du bist
immer
dran.
Noch.
Du bist dran mit Haching gegen... Nee,
ich habe Ingolstadt-Halle gerade angefangen. Du darfst mir jetzt das bei Haching-Ulm nennen.
Haching gegen Ulm. Das ist nicht einfach. Wenn man das basiert auf ein Spiel. Mir hat Haching an sich wohl ganz okay gefallen. Ulm auch. 1-1.
Ja, hatte ich auch erst überlegt, aber ich gehe mit einem 1-0 Ulmer Sieg.
Okay. Dann bist du jetzt dran mit Saarbrücken gegen Köln.
Auch das wird ein 2-2. Ich fand Köln sehr stark. Ich fand Saarbrücken aber auch ziemlich gut. Saarbrücken hat halt ihre Chancen nicht genutzt. Ich glaube, das wird jetzt in Spiel 2 besser. Zu Hause vor heimischem Publikum. 2-2. Dann gib
ich
mir
denke,
mal.
Dass Viktorias Defensive da am besten am Ende den Nachseher hat. Und dann sage ich 3-2 für Saarbrücken.
Oh, guter Tipp. Hatte ich auch erst überlegt. Dann gib mir mal was bei Waldhof gegen Lübeck.
Ja, der Waldhof zu Hause, ne? Mannheim, mal wieder. Geht das so weiter? Und Lübeck ist ja eigentlich, ne? Eigentlich zu Hause auch mal stärker. Ja, ich denke schon, dass Mannheim das gewinnt. Mit 2-0.
Auch hier gehe ich mit einem Unentschieden 1-1.
Okay.
Was haben wir dann?
Achso, ja stimmt, du fängst ja an. Bei Dortmund 2 gegen Freiburg 2.
Ekel.
Der Amateur-Rico.
Ekel! Boah. Freiburg gewinnt da 2-0.
Oh, danke. 1-0 Freiburg. Typische Freiburg 2-Ergebnis.
Ja, ich glaube, die schießen 2.
Danke, dass du mit denen gelassen hast.
Verl, Regensburg kriege ich was von dir. Schwierig zu tippen, finde ich.
Boah. Ich sag Regensburg erwischen, die Regensburg wird komplett auf dem falschen Fuß erwischt. 3-1 Fair.
Auch hier gehe ich mit einem Unentschieden, 2-2. Das ist mein Ergebnis dieses Wochenende.
Und du darfst mir was sagen zu RWE Aue.
Tut mir leid, Philipp und alle anderen RWE-Fans. Ich glaube, dass die auf den Arsch kriegen 2-5.
Niemals.
Ich habe immer irgendeinen Risikotipp. Und da sehe ich das größte Risiko.
Ich glaube, dass Essen das gewinnen wird. Und zwar mit, also hoch, allerdings auch nicht. 2-0. Habe ich heute aufgetippt. Ja, 2-0 Essen.
Ich habe immer einen Risikotipp bei. Ich bleibe meiner Linie treu. Und das ist das einzige
Obwohl Spiel, ich sag 2-1.
Wo ich echt ein Risiko sehe.
Ich ändere noch auf 2-1. Ich glaube, dass Aue ein Tor machen kann.
Also sollte Essen 2-5 verlieren, dann brennt der Busch. Und zwar richtig.
Ja, dann, ja, das stimmt. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Essen da durchaus die Oberhand hat.
Ich muss halt irgendwo meiner Linie treu bleiben und einen dicken Risikotipp brettern. Das ist ja nun bekannt. Die OGs kennen das.
Also die Aue-Fans müssen sich auf einen von beiden von uns verlassen können.
Ne? Tippen wir einen Podcast-Prinzen?
Können wir gerne machen. Wie letzte Saison. Wen nehmen wir denn?
Den tippsten. Ja, also ich sage ja 2-5 gewinnt Aue. Daher nehme ich logischerweise einen Aue-Spieler. Und da gehe ich mit Stefaniak.
Okay. Ich überlege zwischen Torhüter und Nicht-Torhüter. Nee, ich nehme Sessa. Ferl.
Gut. Dann hätten wir das auch. Und dann kommen wir zum letzten Top, zum letzten Tagesordnungspunkt, die Abmoderation. Ich bedanke mich.
Genau, warte, ich wollte noch eine Sache sagen. Nächste Woche, zwischendurch habt ihr es ja nochmal erwähnt, nächste Woche machen wir das Trikot-Ranking. Wir ranken also die Heim- und die Auswärtstrikots. Genau, und das wird ein Videopodcast wie letztes Jahr. Das heißt, wir werden die Trikots da währenddessen noch einblenden. Ihr müsst da also nicht währenddessen gucken, wie die nochmal aussahen. Und vielleicht habt ihr das eine oder andere schon gesehen und gedacht, oh Gott, oder oh toll.
Eine fundierte gute Meinung gibt's nächste Woche.
Also ich habe zwischendurch tatsächlich bei einem Trikot gedacht, oh Gott.
Ja, same.
Und möglicherweise haben wir dasselbe. Wir wollen ja noch nicht spoilern hier und noch nicht drüber reden.
Ich will auch vorher nichts von dir wissen, von deinem Ranking.
Nee, ich auch nicht.
Ich will da komplett blind reingehen.
Aber ich kann spoilern, dass ich eins auf jeden Fall schon mal...
Ich habe einen Favoriten, sowohl bei den Heimtrikots, als auch ein absolut schäbiges Ding. Und das habe ich sowohl bei Heim als auch bei Auswärts.
Ja, also nächste Woche, weil eben Pokal ist, all das als Lückenfüller.
Aber machen wir nur Heim und Auswärts oder machen wir auch dritte Trikots, wo dritte Trikots
da sind? Viele haben ja gar keine dritten, deswegen machen wir...
Also nur Heim und Auswärts. Okay.
Ja.
Dann sind dritte Trikots, wenn da was schick ist oder hässlich ist, eine... ehrenvolle Ernennung. Ja, ich kann das englische Wort nicht aussprechen. Eine ehrenvolle Ernennung oder eine ehrenvolles Desaster.
Genau. Jetzt darfst du gerne mit deiner Abmoderation beginnen.
Ah, das mache ich doch gerne. Denn, wie immer, bedanke ich mich, dass ihr mit dabei wart in dieser Folge, dass ihr mit uns hier geflogen seid durch den ersten Spieltag und alles drum und dran. An die neuen Zuhörenden, ihr habt jetzt einen Eindruck, wie das hier die Saison überläuft. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da, lasst uns gerne ein Follow da, sofern noch nicht geschehen, auf eurer gängigen Podcast-Plattform. Folgt uns auch gerne auf Instagram, sofern ihr das möchtet und da so ein paar Infos rund um den Podcast noch haben wollt. Da arbeiten wir auch im Hintergrund an dem einen oder anderen neuen Format, was da zusätzlich mitkommt. Natürlich alles nur Auszüge und Dinge hier aus dem Podcast. Ansonsten da einfach gerne reinfolgen. 243.podcast, darunter findet ihr uns. Gerne Feedback dalassen, sowohl als Kommentare als auch in unseren DMs. Das lesen wir alles und beantworten das auch in den meisten Fällen. Zumindest gibt es eine Reaktion auf die Nachricht. Wenn ihr kein Instagram habt, uns allerdings trotzdem unterstützen und supporten wollt, dann könnt ihr das Ganze auch über Twitter oder wie es mittlerweile heißt, X machen. Da findet ihr uns.
Bitte nenn es nicht so.
Nein, werde ich auch nicht. Das ist nur der kleine Einspieler. Also auf Twitter findet ihr uns unter @DorfVader für Marco und @AllAboutSport für mich. Ansonsten hört gerne rein, lasst Feedback wie immer da. Bleibt gesund, geht am Wochenende ins Stadion, zeigt den Podcast gerne Freunden, Bekannten, weiteren anderen Fans, die uns noch nicht kennen und gerne mehr Infos als nur die Magenta-Berichterstattung vom Wochenende haben möchten. Zeigt Ihnen das gerne und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, verabschiede mich bis nächste Woche und übergebe die letzten Worte an Marco. Bitteschön.
Ja, von mir auch nochmal ein kleiner Hinweis. an auch unseren PayPal-Link, den wir jetzt neu haben. Den könnt ihr auch nochmal besuchen, haben wir ja alles schon zugesagt. Ich kann auch noch dazu sagen, dass die Folgen nicht immer so lang werden, sondern eher sich so um eine Stunde rum bewegen werden. Jetzt ist es ein bisschen länger geworden, erster Spieltag und das Formular, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich hoffe mal, ihr habt es alle überlebt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.